Sie hören die 241. Ausgabe von Crop FM Open End heute Abend. Meine Gäste sind Johannes von Butler, Grazina Foser, Franz Bludorf und es geht um Klarträume und Astralreisen. Natürlich gibt es zu dieser Ausgabe wieder den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, CROPFM.at, CropFM.at. Einfach auf den blinkenden Cropcom-Button klicken und ich gehe dann vor allem dann im zweiten Teil der Sendung sehr gern auf die Fragen ein und heute dann wahrscheinlich später auch die Möglichkeit, per Skype direkt Fragen an die Gäste zu stellen. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, der wird alle zwei Wochen verschickt, beziehungsweise jede Woche, denn jetzt sind wir ja eigentlich im Wochentakt und informiert über die kommende Sendung. Man kann mir so gerne mailen, cropfm@moor.at oder vom Maillink von der Startseite aus gleich unterm Header. Es gibt zu dem Ganzen einen Podcast, alle Sendungen landen dort in diesem Archiv und können dann auch als Podcast per RSS bezogen werden oder aus dem Archiv heruntergeladen werden als MP3 und Real Audio. Im Archiv auch die Direktlink-Funktion und ich freue mich immer, wenn Leute dann über diese Funktion die Sendung direkt verlinken. Man muss da draufklicken und dann geht ein Fenster auf und diese URL muss man rauskopieren und dann eben, wo immer man möchte, einfügen. Das Forum, betreut von Valador Anand, Wingman, Eraser und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern mit sehr spannenden Artikeln, gab da jetzt auch unter anderem zum Exocall einige interessante Diskussionen. Das Coverbild auch heute wieder gestaltet von Matthias Töpfer, gefällt mir wirklich sehr gut heute. Wieder einmal, wie fast immer, oder wie eigentlich immer. Und Matthias hat jetzt auch eine Galerie, eine CropFM-Edition quasi online gestellt, wo man alle bisherigen oder fast alle bisherigen Werke bewundern kann. Ist schon wirklich toll, was er da macht. Und er macht es ja auch unentgeltlich und einfach aus Freude dran. Und es ist wirklich eine Bereicherung. Danke an Matthias. Ja, natürlich der Spendenbutton, last but not least. Man kann mir per Überweisung oder per PayPal eine kleine Spende zukommen lassen, wenn man diese Sendung unterstützen möchte, wenn man sie gut findet. Kostet natürlich alles Geld, Server etc., Zeit kostet es auch. Und ja, ein großes Danke an alle, die die Gelegenheit schon wahrgenommen haben. Der Exocall heißt der letzte Eintrag in der CropFM Clips Sektion, nicht CropFM. Findet sich auch oben bei diesen Buttons. Der vorletzte rechts ist es und dort findet man ganz oben jetzt diesen Eintrag der Exocall. Am 23. Oktober hatte Waltraud Kaleber und Jürgen Trieb ein weiteres Erlebnis der interessanten Art. Diesmal aber keine neue Sichtung, die gab es in letzter Zeit aber auch gehäuft, also neue Sichtungen auch mit anderen Zeugen etc., wie ich erfahren habe. Aber nein, diesmal war es ein seltsames Telefongespräch, das Jürgen teilweise auf der Tonspur seiner Kamera festgehalten hat. Die Aufnahme dauert über 6 Minuten und ist im CropFM-Clip der Exocall vollständig enthalten, am Ende dann. Neben einem ausführlichen Interview mit Waltraud und Jürgen muss man sich einmal in Ruhe anhören. Ich für meinen Teil bin da noch nicht wirklich zu einem Schluss gekommen, außer dass mich die Stimmen spontan an den Film bzw. die Mockumentary The Force Kind erinnert haben. Was immer das jetzt bedeutet. Vielleicht ist es ein technisches Gebrechen, ist natürlich möglich, oder ein ausgefeilter Scherz. Es gibt ja immer wieder Probleme mit iPhones und anderen Mobiltelefonen. Das hört sich schon ähnlich an. Und dann gibt es dann die Aufnahmen eines gewissen Herrn Stringers, der da irgendwelche Aliens aufgenommen haben will. Das hört sich auch ähnlich an. Transmissionen der Sonde Cassini vom Saturn etc. etc. Klingt alles irgendwie ähnlich. Siehe auch den Forum-Thread. Möglich ist alles, oder in diesem Fall zumindest vieles. Der Weltbankchef fordert neuen Goldstandard. Na, da schon her. Zwischen den großen Wirtschaftsmächten tobt ein Währungsstreit. Nun präsentiert Weltbankchef Robert Zoellick einen überraschenden Lösungsansatz. Der Stratege fordert eine Wiederbelebung des Goldstandards, um mehr Stabilität in die Devisenmärkte zu bringen. Idee ist ja nicht neu. Bis in die 30er, soweit ich mich erinnere, basierte der Dollarkurs und andere Währungen ja noch zum größten Teil auf Gold. Interessant dazu ist auch der Artikel: Kostet ein Brot bald 23 Dollar? Na, Mahlzeit. Sirius B schreibt, der Stream ist recht gut bisher. Wollen wir es nicht verschreien, Daumen halten und auf Holz klopfen. Wir haben ziemlich viel geschraubt. Ich hoffe, es ist heute besser als letzte Mal. Naja, jetzt ist es ja schon besser und es bleibt auch so hoffentlich. Eine Petition, eine sehr interessante Petition, kein EU-Verkaufsverbot für Heilpflanzen. Laut europäischer Richtlinie zur Verwendung traditioneller und pflanzlicher medizinischer Produkte, THMPD, wird der Verkauf und die Anwendung von Naturprodukten stark eingeschränkt. Naturstoffe, denen man eine Heilwirkung zuschreibt, werden nicht mehr als Lebensmittel eingestuft, sondern als Arznei. Nur was man patentieren und mit einer Schutzmarke im Handel monopolisieren kann, ist anscheinend erwünscht. Was einfach in der Natur wächst, ist illegal. Unsere Gesundheit wird dadurch nicht gestützt, sondern es werden eher die Umsätze und Profite der Großkonzerne gesichert, wie so oft. Wir sollten selber entscheiden, was gut für uns ist und welche Mittel wir nehmen, ob chemische Bomben oder sanfte Naturheilmittel. Und dem kann ich mich nur anschließen, ohne Wenn und Aber. Und eine Nachricht, die in der letzten Woche doch sehr viele beschäftigt: Mystery of the California Contrail. Und auf Grenzwissenschaft aktuell ist da zu lesen: Weder US Navy, Air Force, Flugaufsicht oder NASA konnten sich das gefilmte Himmelsschauspiel zunächst eindeutig erklären. Auch das Pentagon selbst ließ über einen Sprecher, Colonel David Lapin, gegenüber Medienvertretern verkünden, dass man vor einem Rätsel stehe und alles Mögliche tun wolle, um den Vorfall aufzuklären. Diese Bemühungen sind nun offenbar abgeschlossen. Ergebnis: Wir haben eine Vielzahl von Informations- und Datenquellen analysiert und verglichen. Es gibt keinerlei Belege oder Hinweise dafür, dass es sich um etwas anderes gehandelt haben könnte als um ein Flugzeug, erläutert Colonel David Lapin am Mittwoch. Interessante Formulierung. Und warum das nicht sofort klar war, ist mir nicht klar. Erkennen die Experten des Pentagons der Air Force kein simples Flugzeug auf Anhieb? Mit Sicherheit kein normales Flugzeug, denn die starten ja nur sehr selten senkrecht. Riecht alles ein bisschen nach Mogul, Wetterballons oder whatever. Klarträume und Astralreisen und andere Techniken erlauben es uns offenbar, eine Welt zu betreten, die für die meisten praktisch unendlich weit entfernt ist. Und kein Raumschiff könnte sie wohl je erreichen. Doch für andere ist diese Welt nur einen Augenblick entfernt. Nennen wir sie zum Beispiel Quantenwelt. Die Wissenschaft wird in Zukunft sicher noch viele Begriffe dazu kreieren, aber dieser beschreibt sie recht gut. Meine Gäste heute Abend sind allesamt sehr erfahrene Navigatoren in dieser Quantenwelt und werden uns heute unter anderem auch beschreiben, wie man Zugang erhalten kann und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Eine Reise jenseits der Raumzeit, jetzt gleich auf Crop FM. Heutigen Gäste eine sehr illustre Runde. Johannes von Butler wurde 1970 in Berlin geboren und ist in Australien aufgewachsen. Er zählt zu den auflagestärksten Sachbuchautoren der Gegenwart. Johannes von Butler beginnt dort zu erzählen, wo ein Science-Fiction-Autor von der Wirklichkeit eingeholt wird und Wissenschaftler nicht die richtigen Worte finden. Er ist unter anderem Autor des Buches Super Surfing, Reisen durch Raum und Zeit und des 2009 erschienenen Buches Raumzeit, Provokation der Schöpfung, die sich beide mit dem Thema Astralreisen bzw. OBEs beschäftigen. Und man kann ihn wohl als einen der Experten im deutschsprachigen Raum auf diesem Gebiet bezeichnen. Grazina Foser und Franz Bludorf sind die Autoren der Bestseller Vernetzte Intelligenz, Zaubergesang und Fehler in der Matrix sowie des 2010 erschienenen Buches Intuitive Logik und den Hörerinnen dieser Sendung auch aus drei vergangenen Sendungen bekannt. Grazina Foser studierte Physik und Astrophysik, Franz Bludorf Mathematik und Physik. Doch ihr Horizont reicht wohl viel weiter, als sie die traditionelle Wissenschaft alleine trägt. Freue mich sehr, Sie alle heute begrüßen zu dürfen. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Guten Abend. Ja, Herr von Butler, Sie sind quasi neu auf dieser Sendung. Freue mich sehr, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.
Und Sie haben mir ein großes Kompliment gemacht, dass ich 1970 geboren bin. Ich muss Sie korrigieren, 1940.
Ja, das stimmt. Das habe ich auf meinem Zettel notiert, ja. Aber aus irgendeinem Grund habe ich Sie in mein Geburtsjahr verlegt.
Aber, ja, okay.
Sie beschäftigen sich auch mit Anti-Aging, also passt es vielleicht ganz gut.
Ja, ich habe lange in einem amerikanischen Institut gearbeitet und habe auch promoviert, übrigens nur noch ganz nebenbei. Also das sind Themen, die außerkörperlichen Erfahrungen ist ein Bereich meiner Thematik, das sogenannte Gerontologie, die Altersforschung ist ein wichtiges Gebiet, mit dem ich mich seit vielen Jahren befasse.
Okay. Wir haben heute ja ein sehr breites Spektrum eigentlich an Themen, wobei natürlich Klarträume und Astralreisen inhaltlich natürlich sehr stark verwandt sind. Ich würde sagen, wir fangen vielleicht einmal mit der Quantenwelt der Träume an, wie man sie auch nennen kann. Und vielleicht die erste Frage an das Autorenpaar Grazina Foser und Franz Bludorf. Ein Klartraum, was versteht man denn darunter?
Unter einem Klartraum versteht man einen Traum, in dem der Mensch weiß, dass er träumt und sich zusätzlich der Tatsache bewusst ist, dass er in die Traumhandlung eingreifen kann, dass er bestimmte Sachen steuern kann, dass er etwas verändern kann, dass er aktiv im Traum eine Regie übernimmt. Und man kann das unterschiedlich sehen, entweder eine gewisse Position von Architekt des Traumhafts hat oder von einem Regisseur.
Okay, und da gibt es ja auch einen unlängst erschienenen Film namens Inception. Und dort werden ja auch diese Konzepte irgendwie bearbeitet, auch gemeinsames Träumen, und davon werden wir heute ja auch noch sprechen. Und wir werden auch davon sprechen, wie man denn selbst jetzt quasi experimentieren kann mit diesen Techniken, die Sie auch in Ihrem letzten Buch beschreiben. Astralreisen, die Frage an Herrn von Butler, worin unterscheiden sich denn jetzt Astralreisen von einem Klartraum und wie kann man denn jetzt eine Astralreise definieren? Was ist das, sollte jemand diesen Begriff noch nie gehört haben?
Es sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche, obwohl beide etwas gemeinsam haben. Der Klartraum sowie das Aussteigen aus dem Körper, also die sogenannte Astralreise, brauchen nicht mehr die große Rücksicht auf Naturgesetze nehmen, also die Einschränkungen. Das heißt die Gravitation, wir müssen durch normale Türen gehen. Im Klartraum genauso. Das heißt, diese Einschränkungen existieren nicht. Aber der Unterschied ist trotzdem sehr groß. Der Klartraum ist so eine Art Projektion, wo der Träumende in seinem Körper verbleibt. Manchmal allerdings kann es auch passieren, dass er aus dem Körper rausrutscht. Aber im Allgemeinen bleibt er im Körper. Und gerade, wie schon festgestellt wurde, ist es so, dass der Träumende weiß, dass er träumt und steuert seinen Traum. Er ist Schauspieler, Regisseur und Publikum zugleich beim Klartraum. Das Phänomen mit dem Klartraum ist, im Gegensatz zu den außerkörperlichen Erfahrungen, dass man den Klartraum natürlich auch nutzen kann, wie das Professor Tholey an der Universität Frankfurt gemacht hat, indem er Personen während des Klartraums beigebracht hat, bestimmte Abläufe zu handhaben. Zum Beispiel ein Tennisspieler kann den Aufschlag üben im Klartraum. Nun gehen wir aber zu den Astralreisen. Das ist was ganz anderes. Hier werden durch bestimmte Übungen und Techniken wird der Zustand erreicht, dass man mit seinem sogenannten feinstofflichen Körper, dem sogenannten Astralkörper, aus dem Körper aussteigt und dann sozusagen ein Zeitreisender wird. Man kann dann bestimmte Abenteuer erleben. Natürlich gibt es auch militante Skeptiker, die sagen, dass das Unsinn ist, dass das nur auf Einbildung beruht oder auf eine Art Halluzination. Aber die neuesten Forschungsergebnisse, die ja auch existieren, zeigen, dass der Astralreisende in der Tat den Körper verlässt und damit eigentlich außerhalb der sogenannten Naturgesetzgrenzen sich befindet.
Also wir haben es hier mit zwei Phänomenen zu tun, die zwar ähnlich sind, wo man vielleicht auch ähnliche Möglichkeiten dann hat oder ähnliche Dinge für sich selbst herausholen kann, aber die also dennoch sich jetzt sehr unterscheiden. Jetzt, Herr Bludow, wie initiiert man denn einen Klartraum? Oder Frau Foser, wer möchte von Ihnen das einmal erklären? Wie komme ich denn jetzt in diesen Zustand hier hinein, dass ich quasi mir im Traum des Träumens bewusst werde?
Das, wie Sie schon richtig sagten und wie auch Frau Foser gesagt hat, der Klartraum ist ein Traum, bei dem der Mensch weiß, dass er träumt. Die Frage ist jetzt, wenn ich träume, die meisten von uns träumen ja jede Nacht, woran kann ich erkennen, dass ich träume? Ich weiß es ja nicht ganz einfach so aus dem Nichts her, sondern woran kann ich erkennen? Nun, wenn wir aufwachen aus einem Traum und uns erinnern, was haben wir geträumt letzte Nacht, dann stellen wir fest, dass Träume zwar gewisse Ähnlichkeiten zum normalen Leben am Tage haben, aber doch in anderer Hinsicht ganz anders sind. Sie beinhalten bestimmte Eigentümlichkeiten. Zum Beispiel kann es ohne weiteres sein, dass ich jetzt träume in der Nacht, dass ich hier in meiner Wohnung bin und dann plötzlich erscheint meine Großmutter, die vor 30 Jahren gestorben ist. Oder ich träume, dass ich fliegen kann. Oder ich träume, dass meine Waschmaschine ins Wohnzimmer kommt und sagt, hallo, die Wäsche ist fertig. Sowas kann im Traum passieren. Sowas passiert normalerweise im normalen Leben nicht. Wenn man also erkennen will, dass man träumt, muss man lernen, auf solche seltsamen Eigenheiten zu achten, wie sie dem Traum zu eigen sind. Man muss also im Grunde lernen, seinem, all dem, was einem um herum so begegnet, etwas kritischer entgegenzutreten. Wenn wir am Tag unser Leben führen, dann nehmen wir im Allgemeinen alles, was uns begegnet, als gegeben hin. Das müssen wir aufpassen und anfangen zu hinterfragen. Ist eigentlich alles so, wie es sein soll? Steht mein Sessel da, wo er stehen soll? Sind die Personen, die mit mir im Raum sind, eigentlich, gehören die alle dahin? Oder ist da vielleicht Prinz Charles dazwischen oder Wladimir Putin oder so etwas oder irgendjemand, der eigentlich nicht da sein sollte? Tue ich Dinge, die ich normalerweise nicht tun kann und so weiter? Das heißt, man muss sich trainieren darauf, dass man im Laufe des Tages sich regelmäßig eine Frage stellt, bin ich jetzt wach oder träume ich? Und dann muss ich mir diese Frage beantworten.
Sole Luna stellt da eine sehr interessante Frage, nämlich, aber vielleicht träumt man ja nur, dass man weiß, dass man träumt. Ich meine, wissen Sie, was ich meine? Vielleicht glaubt man ja nur, dass man da einfach noch eine Ebene drunter ist. Also ich meine...
Das scheint jemand zu sein, der sich offensichtlich mit dem Film Inception auskennt, der daran sieht, dass man Träume auch auf mehreren Ebenen haben kann. In dem Film sieht es ja so aus, dass die Leute erstmal in einen Traum gehen. Sie wissen da, dass sie träumen, aber dann in diesem Traum gehen sie dann schlafen und träumen dann eine Ebene tiefer und wissen immer noch, dass sie träumen und so weiter. Das ist natürlich möglich.
Ich habe eine ganz freche und ungewöhnliche Aufgabe für uns alle, und zwar jetzt, für unsere Zuhörer und für uns. Wir machen jetzt eine Sendung, wo wir jetzt heute über Klarträume und Astralreisen reden. Wir haben Zuhörer, die uns zuhören und Teilnehmer auch im Chat und so weiter. Stellen wir uns die Frage, träumen wir diese Sendung von Anfang bis Ende oder sind wir doch wach? Und am Ende der Sendung hoffe ich, dass wir ein paar gute Gedanken dazu haben werden.
Okay, das heißt, die Praxis beginnt gleich. Wir fragen uns jetzt sofort schon, ob diese Sendung vielleicht nicht nur ein Traum ist, sondern ob wir sie wirklich erleben.
Da kommt natürlich die
mal so einen Traum erleben.
Moment, nicht beide gleichzeitig. Ja,
Herr. Einen Traum erleben wir natürlich auch wirklich, ne?
Ist klar, ja.
Wenn ich träume nachts, dann erlebe ich das wirklich, diesen Traum. Nur diese Wirklichkeit ist meine persönliche Wirklichkeit. Also die Figuren, die dort im Traum auftreten, sind in der Regel nur Projektionen aus meinem eigenen Bewusstsein heraus. Wenn ich also jetzt beispielsweise träume, dass ich Herrn von Butler treffe in der Stadt, dann kann ich davon ausgehen, dass am nächsten Tag, wenn ich mich an den Traum erinnere, dass das vermutlich nicht Herr von Butler war, der da mit mir war, sondern dass ich habe ja dadurch, dass ich ihn kenne, ein Bild von ihm in mir. Da praktisch nur eine Projektion erzeugt habe und mit dieser Projektion geredet habe.
Ja. Herr von Butler, was wollten Sie noch dazu sagen?
Ich wollte sagen, die Quantenphysik zeigt uns ja deutlich, dass wir eigentlich die Wirklichkeit entstehen lassen. Das heißt, alles ist überlagert vorhanden. In dem Moment, wo wir aber einen Gedanken fassen, das heißt, in dem Moment, wo der Gedanke gemessen wird von uns, bricht diese überlagerte Welle zusammen und es entsteht dann eine Art subjektive Wirklichkeit. Also die Frage nach der Wirklichkeit, Traum oder Realität stellt sich in diesem Sinn nicht. Natürlich wissen wir, dass das, was wir im Traum erleben, und das bedeutet vor allem natürlich die sogenannte Rapid Eye Movement Phase, die REM-Phase, die haben wir fünfmal in der Nacht, fünfmal 20 Minuten in der Nacht. Das sind eigentlich die Träume, wo das Klartraumphänomen zum Tragen kommt und wo dann eben auch paranormale Fähigkeiten überhaupt entstehen. Das ist ja nachgewiesen durch das Maimonides-Institut in New York, die ausführliche Forschungsergebnisse hier vorgelegt haben. Man muss also zwischen den Träumen immer unterscheiden. Es gibt den sogenannten Nicht-REM-Traum. Das heißt, wir schlafen ein und dann denken wir, oh, morgen muss ich zum Steuerberater. Aber wir schlafen schon. Oder ich muss Winterreifen aufziehen. Ganz reale Dinge, die durch unseren Kopf gehen. Das sind auch Träume. Das schlafen wir. Die sind also sehr stark realitätsbezogen. Realität in Anführungsstrichen. Und dann eben nach 90 Minuten entsteht die erste REM-Phase. REM deswegen, weil die Augen sich schnell hin und her bewegen unter den geschlossenen Augenlidern, also Rapid Eye Movement. Und das sind diese profunden Träume. Und da kann man lernen, klar zu träumen. Es gibt dann verschiedene Techniken, wie wir in der Lage sind, zu wissen, dass wir träumen und dann den Traum zu steuern. Wir können ja noch über die Technik sprechen. Also man muss unterscheiden zwischen den verschiedenen Traumphasen. Profund und interessant für uns sind die REM-Träume. Die haben wir, wie gesagt, fünfmal 20 Minuten in jeder Nacht. Und im Übrigen träumt jeder Mensch. Nur die wenigsten erinnern sich an die Träume. Und wenn man überhaupt sich erinnert, allgemein, ist es die letzte Traumphase kurz vor dem Aufwachen. Aber alles andere ist dann schon vergessen. Ja, die außerkörperliche Reise ist wieder was ganz anderes.
Ja. Herr Bloder, beziehungsweise Frau Voser, Sie beschreiben ja auch in Ihrem Buch sehr genau die verschiedenen Phasen. Da gibt es auch, glaube ich, ein eigenes Kapitel, dem Sie Traum, also solchen Schlaflabors widmen, wo Sie also genau beschreiben, wie man das überhaupt feststellt, etc. Und eine sehr interessante Aussage in Ihrem Buch war, also intuitive Logik, dass diese Traumwelt eigentlich so eine Zwischenwelt ist zwischen der Wirklichkeit, also unserer sogenannten Realität, die auch wiederum, wenn man so will, nur ein quantenphysikalisches Messergebnis ist, und der Fantasie. Das heißt, die Traumwelt befindet sich da irgendwo in der Mitte. Können Sie da noch ein bisschen mehr dazu erzählen, Herr Bluth?
Ja, natürlich. Das Ganze startete eigentlich damit, dass in Berkeley in Kalifornien an der Universität der Professor Stephen LaBerge, einer der bekanntesten Klartraumforscher heutzutage, Untersuchungen über Klarträumer gemacht hat, und er kämpfte mit der Frage, dass die Wissenschaft eigentlich abstritt, dass es Klarträume überhaupt gibt. Das schließt so ein bisschen an die Frage der von vorhin an, dass die Skeptiker, Megaskeptiker sagten, es gibt gar keine Klarträume. Wenn jemand glaubt, im Traum klar gewesen zu sein, dann kann er sich ja erst am nächsten Tag daran erinnern. Wenn er uns davon berichtet, dann hat er sich das sozusagen im Nachhinein nur eingebildet. Und Stephen LaBerge wollte das nachweisen, dass die Leute wirklich während des Traumes klar sind. Und das bedeutete, man musste einen Weg finden, mit einem Menschen, der schläft, zu kommunizieren. Damit er sagt, ja, jetzt träume ich und ich weiß, dass ich träume. Und da hat er also verschiedene Möglichkeiten gemacht. Er hat die Leute also wie in einem Schlaflabor hingelegt, hat sie an ein EEG angeschlossen, um die Gehirnwellen messen zu können. Man weiß ja, dass im Schlaf bestimmte Gehirnwellen vorherrschen, die sogenannten Theta-Wellen, speziell im Traum, die sich grundsätzlich unterscheiden von den Beta-Wellen, die im Tagesbewusstsein auftreten, die sehr viel kurzwelliger und sehr viel chaotischer sind. Und dann hat man aber auch eben, wie Herr von Butler schon sagte, man das Phänomen, dass im Traum diese REM-Phase stattfindet, dass die Augen sich schnell bewegen. Und man hat also daher auch die Leute an so ein das Elektro-Okulogramm angeschlossen. Also man hat sozusagen die Augenbewegungen gemessen, auf dem Computerbildschirm sichtbar gemacht. Und dann hat man verabredet mit den Leuten, wenn ihr träumt und wenn ihr merkt, dass ihr träumt, dann gebt ihr uns ein Zeichen, indem ihr zweimal mit den Augen von rechts nach links hin und her rückt. Und er wollte sehen, ob er das sehen kann auf seinem Computer. Das heißt, der Mensch liegt zwar da und schläft, aber ob die Augenbewegung sichtbar wird auf seinem Computer. Und in der Tat war das so der Fall. Die Leute haben tatsächlich diese Signale gegeben. Ja, und zwar so, dass sie eindeutig identifizierbar war. Sie hatten dann die Aufgabe, meinetwegen einmal bis 10 zu zählen, und dann haben sie 10 solche Bewegungen gemacht oder solche Sachen mit den Augen. Im nächsten Schritt hat er dann gesagt, okay, dann machen wir es nicht mit den Augen, sondern wir machen es so, dass ihr im Traum eine Faust ballt und sozusagen damit irgendwie einen Morsecode übermitteln könnt. Auch das hat funktioniert. Er hat dann also die Muskulatur der Leute an ein Elektromyogramm, also ein Gerät, angeschlossen, was die Muskelspannung messen will. Und da ist jetzt ganz, das wird jetzt ganz bizarr, die ganze Sache, dass nämlich der Mensch, der da schläft, der normalerweise ganz ruhig liegt. Das heißt, wenn jemand davon träumt, dass er eine Faust macht, dann heißt es noch lange nicht, dass der im Bett liegende Körper diese Faust auch wirklich macht. Sondern der liegt da ruhig. In der Regel ist die Muskulatur im Traumschlaf sogar gelähmt, damit man nicht anfängt, herumzuspazieren, wenn man im Traum irgendwo herumläuft. Und man hat also dann verabredet, also Leute, wenn ihr merkt, dass ihr träumt, dann macht ihr im Traum eine Faust. Und das Unfassbare, was jetzt geschah, war, man konnte die Leute beobachten, sie lagen da still und völlig bewegungslos, die Hände neben dem Körper auf dem Bett liegend. Die Leute machten aber im Traum ihre Faust, und diese Muskelspannung wurde tatsächlich beim Elektromyogramm messbar. Sie war nicht so stark wie bei einer realen Bewegung, aber sie war messbar. Sozusagen diese Befehle, die Faust zu machen, gehen ja vom Gehirn aus. Und vom Gehirn war tatsächlich messbar, dass von dort ein Befehl ausging, eine Faust zu machen. Sozusagen eine Traumfaust.
Das heißt, man hat ganz einfach Türen aus der Traumwelt in die Realität heraus oder Kanäle erschaffen. Richtig. Und durch bestimmte Messapparaturen, auch die erklären Sie in Ihrem Buch, genau. Interessant eigentlich. Dann einfach festgestellt, okay, der Mann ist sich oder die Frau ist sich jetzt in ihrem Traum des Träumens bewusst. Das ist wirklich faszinierend.
Und diese Person bewegt sich mit ihrem Traumkörper und die Bewegungen dieses Traumkörpers sind als Gehirnsignale, als ganz normale Gehirnsignale messbar, so als wenn der wache Mensch mit seinem normalen Körper, mit dem er da jetzt zurzeit liegt und schläft, sich auch bewegen würde. Und nun weiß man andererseits ja auch, dass wenn ein wacher Mensch sich nur vorstellt, dass er eine Faust macht, dass das auch übers EEG messbar ist. Aber es ist messbar schwächer, als es im Traum messbar ist. Und jetzt kommen wir zu der Zwischenwelt sozusagen. Die Quantenphysik, wenn ich jetzt an das Modell von Stephen Hawking ausgehe, geht ja davon aus, dass die Zeit nicht mehr nur eine einfache Linie ist, sondern dass die Zeit zweidimensional ist und sozusagen sich in einer Ebene abspielt. Er sagt dann also sozusagen, die horizontale Zeitlinie ist die normale historische Zeitlinie, die wir. Und dazu senkrecht gibt es eine zweite Zeitachse, das ist die Achse des Geistes sozusagen. Und diese beiden Achsen spannen jetzt eine ganze Ebene auf der sich unsere Ereignisse stattfinden. Und man weiß ja nun, dass wenn irgendetwas passiert, man sieht etwas in der materiellen Welt und denkt sich gleichzeitig was dabei, hofft man zumindest, dass man sich dabei was denkt, sodass also praktisch ein Ereignis in der normalen Welt irgendwo auf der Ebene zwischen Körper und Geist stattfindet. Und diese Klarträume, die muss man dann quasi irgendwo so auf dieser Ebene zwischen Materie und Geist ansiedeln. Sie sind nicht voll materiell, sie sind auch nicht voll geistig. Das ist ein sowohl als auch Denken, was man lernen muss, wenn man anfängt, sich mit Quantenphysik zu beschäftigen. In der Quantenphysik haben wir auch das Phänomen, dass die Materieteilchen, aus denen wir aufgebaut sind, nicht reine Materieteilchen sind, sondern dass sie auch sogenannten Wellencharakter haben. David Bohm nannte das eine Pilotwelle, auf der das Teilchen sozusagen reitet und auf dem es eine Führung findet. Also sozusagen, dass auch die Materieteilchen körperliche und geistige Aspekte haben. Es gibt immer dieses sowohl als auch, dieses nicht das und nicht das sein, sondern etwas dazwischen. Und auf dieser Ebene sind auch unsere Träume angesiedelt.
Ja, und ich meine, das war einer der faszinierendsten Aspekte für mich in diesem Buch. Das war so ein Aha-Erlebnis. Und natürlich erinnert das Ganze auch an die Arbeit von Burkhard Heim, der ja auch höhere Welten tatsächlich sehr exakt mathematisch beschreibt. Und diese Zwischenwelt, von der Sie jetzt drehen, ist jetzt in meinem Kopf irgendwie doch sehr ähnlich mit diesem Raum kursiv gestellt, in den wir uns begeben, wenn wir uns auf eine Astralreise begeben. Herr von Butler, Astralreisen, vielleicht steigen wir da jetzt ein bisschen ein. Wie kann ich denn eine Astralreise initiieren? Was muss ich tun, um mich auf eine Astralreise zu begeben?
Zunächst einmal ist natürlich wichtig, dass wir einfach akzeptieren, dass das, was wir als Materie bezeichnen, letztendlich ein energetisches Phänomen ist. Und Energie ist Information. So kann man es vielleicht ausdrücken. Und dass, wenn wir die Materie analysieren und wenn wir sie in Schattierungen darstellen wollten, dann ist das sogenannte grobstoffliche Materie wäre dann schwarz. Und dann wird es immer lichter, bis wir zu einer Art feinstofflichen Materie kommen. Das heißt, Astralreisen sind nicht irgendwie eine verrückte esoterische Idee, sondern man kann sie heute physikalisch und vor allem quantenmechanisch auch darstellen oder erklären, sodass sie auch einleuchtend sind. Davon abgesehen, es gibt eine ganze Reihe von Versuchsreihen, die ganz starke Indizien inzwischen gebracht haben, dass die außerkörperliche Reise eine absolute Realität ist und nicht irgendwie auf Halluzinationen beruht. Wie kann man sie initiieren? Ganz einfach eigentlich durch bestimmte autosuggestive Entspannungstechniken. Das heißt, der Proband, die Versuchsperson, lernt erstmal den eigenen Energiehaushalt in Leerlauf zu setzen. Man muss sich das so vorstellen, dass der Körper eine Art Raumschiff ist und ich bin der Kommandant in meinem Körper, in meinem Raumschiff. Und was ich machen muss, ich muss den Antrieb auf Leerlauf stellen, so dass ich dann die Schleuse aufmachen kann, sozusagen, um auszusteigen. Das heißt, eine Astralreise ist nicht einfach eine Projektion oder eine eingebildete außerkörperliche Reise, sondern es ist ein echter Ausstieg. Einfach deshalb, weil der grobstoffliche Bereich, unser Körper, verbunden ist mit einem, wenn man so will, quantenmechanischen, feinstofflichen Körper. Und die Technik, das zu lernen, bedeutet, dass man eine bestimmte Atemtechnik entwickelt, um dann, wie gesagt, den Energiehaushalt, das energetische Phänomen, ja, praktisch unseren Informationskörper auf Leerlauf stellen, damit der feinstoffliche Bereich nicht festgehalten wird. Da gibt es also eine ganze Reihe von Techniken und ich mache ja auch Seminare, und zwar auch international inzwischen, um Menschen, die interessiert sind, das zu lernen, diese Technik beizubringen, sodass sie dann den Ausstieg können. Interessant ist natürlich, dass wenn jeder, der das mal hört, dass man aus dem Körper aussteigen kann, dass das verrückt klingt. Da sagt man, wie ist das möglich? Ich bin mein Körper und ich kann aus meinem Körper nicht aussteigen. Deswegen ist es sehr wichtig, erstmal zu lernen, was das eigentlich bedeutet, unser Körper, was die Ich-Identität bedeutet. Und das sind eben Dinge, die in den Seminaren, die Probanden, die Interessenten einfach lernen.
Metrofunk fragt im Chat, wer denn von den Gästen schon selbst Astralreisen unternommen hat einmal. Ich nehme an, Herr von Butler, Sie haben das schon sehr ausführlich getan.
Seit meinem 17. Lebensjahr, um es genau zu sagen. Und ich habe es auch bewiesen. Das heißt, es nützt ja auch nichts, einfach zu sagen, ich kann es und tue es, sondern ich habe bei Seminaren das auch demonstriert. Nur als Beispiel, ich wurde eingeschlossen in einem Zimmer im Erdgeschoss und sollte mich dann feinstofflich in einen anderen Raum begeben, um zu sehen, was da vor sich ging. Etwas, was ich nicht vorher wissen konnte. Das hat hervorragend geklappt. Das überrascht mich nun nicht, aber interessanterweise überrascht es dann eben die Seminarteilnehmer, weil die sagen, ich möchte es ja gern glauben, ich möchte es ja auch gern können, aber ich bin natürlich skeptisch und Skepsis ist eine gute Geschichte, solange sie nicht militant ist. Davon abgesehen, in Versuchsreihen in Amerika, auch das Maimonides-Institut hat interessante Versuchsreihen durchgeführt, indem ein Astralreisender an ein EEG-Gerät angeschlossen wurde, legte sich hin und dann hatte er die Aufgabe, sich zu einem anderen Gebäude zu begeben und in diesem anderen Gebäude musste er dann in den dritten Stock und da waren dann ein Raum mit Monitoren und Tieren unterbracht, interessanterweise Katzen und Papageien. Und dann sieht man wirklich an den EEG-Kurven, wann der Astralreisende seinen Körper verlassen hat und dann sieht man, wie die Katze etwas Unsichtbares natürlich anfaucht. Die Infrarot-Messinstrumente registrieren einen Temperaturabfall zum Beispiel. Der Papagei faucht mit seinem Schnabel, stellt den Kamm auf. Solche Versuchsreihen wurden ja durchgeführt. Das heißt, es gibt sehr gute Indizien. Auch vielleicht noch eine interessante Feststellung. Ein Dr. Sabon, ein Kardiologe, hat vor gar nicht langer Zeit klinische Berichte analysiert über klinisch Tote, die wiederbelebt wurden. Und er hat dann festgestellt, in ganzen Berichten, dass diese Personen unglaublich interessante Einzelheiten, nachdem sie wiederbelebt wurden, geschildert haben, die sie überhaupt nicht wissen konnten. Das heißt, sie haben die Ärzte beschrieben, andere Räume sogar beschrieben. Und diese Fakten kennen wir ja auch aus den Nahtoderlebnissen. Das heißt, man muss erst einmal akzeptieren, dass das, was wir als grobstofflichen Körper bezeichnen, dass das nicht alles ist. Dass das Universum einen ganzen Bereich aufzeigt, die dunkle Energie zum Beispiel heute in der Astrophysik, die wir noch gar nicht kennen. Wir müssen einfach akzeptieren, dass wir quantenphysikalische Wesen sind und dass wir eben einen feinstofflichen Bereich haben, der in der Lage ist, auszusteigen durch bestimmte Techniken, um dann Reisen durchzuführen. Die Verbindung zum grobstofflichen Bereich ist immer da. Das heißt, man wird dann zurückgezogen, wenn man ein paar Stunden außerhalb des Körpers ist. Und jeder, der selber diese außerkörperlichen Reisen erfahren hat, soviel ich weiß, auch die Familie Bludorf, die ja auch diese Technik, soviel ich weiß, beherrschen, die werden es bestätigen, ist einfach eine Realität. Auch wenn viele Skeptiker heute sagen, nein, das beruht auf Einbildung. Es gibt einfach zu viele Versuchsreihen, die einfach das Phänomen bestätigen. Und jeder, der es selber natürlich gemacht hat, weiß, dass das Realität ist.
Ja, also die Sache mit den Tieren, die dann diese Menschen, die quasi ihren Körper verlassen haben, wahrnehmen, die finde ich wirklich hochspannend. Und ja, Frau Foser hat ja auch bereits derartige Versuche unternommen. Bevor wir jetzt darauf eingehen, vielleicht nur noch kurz, was mich interessieren würde, Herr von Butler, ist, also Ihre erste Astralreise war jetzt kein spontanes Erlebnis, dass Sie plötzlich aus Ihrem Körper ausgetreten sind, das passiert ja auch immer wieder Menschen, sondern das war wirklich eine bewusst herbeigeführte Erfahrung. Verstehe ich das richtig?
Es kann sein, dass ich die erste Erfahrung aus Versehen mal hatte, die dann einfach erschreckend ist. Das kennen vielleicht viele Zuhörer, die jetzt zuhören, erleben vielleicht manchmal, dass sie aus dem Körper rausgehen aus Versehen und dann ruckhaft wieder zurückkehren und dann furchtbar erschrecken. Das sind Träume, die aus Versehen mal den, aber nicht bewusst den Körper verlassen haben, oder auch kranke Menschen, wo das Energieniveau ziemlich runtergefahren ist, die verlassen dann auch nicht bewusst, aber aus Versehen ihren Körper. Ich habe mit 17 Jahren ein Erlebnis in Australien gehabt, ich bin ja in Australien aufgewachsen, das dazu geführt hat, dass ich ganz bewusst die Technik erlernt habe, über Monate. Und dann war natürlich eine enorme Euphorie da, weil als es dann zum ersten Mal gelungen ist, aus dem Körper auszusteigen und dann die sogenannte Realebene aufzusuchen. Denn wenn man den Körper verlässt, gibt es aus meinen Erfahrungen heraus zwei Ebenen. Die eine ist die sogenannte Realebene, das heißt, man bewegt sich ganz normal, man macht sogar die Türe auf, um aus einem Gebäude rauszugehen, obwohl man das nicht braucht. Man könnte durch die Wand gehen, aber man kann Dinge anfassen, man kann hören, man kann sehen, das Licht ist etwas anders natürlich, es ist ein bisschen diffuser und man sieht mehr, man nimmt wesentlich mehr wahr als der normale optische Fenster, das wir haben. Und dann gibt es die zweite Ebene, die sogenannte Projektionsebene. Ich denke immer, das ist die Ebene, die nach dem Tod dann entsteht, wo unser Unterbewusstsein eine große Rolle spielt und wir eine Art Projektionsdimension verursachen.
Ja, und ich glaube aber, dass wirklich sehr viele Menschen derartige Reisen unternehmen und sich dessen gar nicht bewusst sind, weil, während Sie jetzt erzählt haben, ist mir eine Anekdote einer Ex-Freundin von mir eingefallen, die mir gesagt hat, dass das ja eigentlich eh ganz normal sei, weil sie steht sehr oft in der Früh vor ihrem Schrank und möchte sich anziehen und kommt dann drauf, dass sie ihren Körper noch nicht dabei hat. Und also diese Dame hat sich überhaupt nicht mit solchen Dingen beschäftigt, aber das war für sie völlig normal. Also es kann offenbar auch vorkommen, dass man in der Früh aufsteht und oder es kommt vor, in dem Fall ist es so gewesen, ja. Und eben der Körper bleibt noch liegen und man spaziert herum. Ich habe dann nicht gesagt, also warum sie das nicht ausnützt und irgendwo hingeht, wo sie sonst nicht hinkommt, aber das hat sie dann irgendwie, das hat sie nicht interessiert, interessanterweise. Frau Voser, Sie haben auch schon einmal Versuche in Richtung, also natürlich auch in Richtung Klarträume, auf die werden wir dann eh noch eingehen, da haben Sie ja sehr interessante Dinge erfahren, aber auch in Richtung Astralreise oder OBI oder wie immer man das jetzt nennen möchte, unternommen.
Ja, ich habe versucht, mit Astralreisen ein bisschen zu experimentieren. Ich fand dieses ganze Gebiet unglaublich interessant und anziehend. Allerdings habe ich nach ein paar Versuchen, die sehr bescheiden waren im Vergleich zu Herrn Johannes von Mutra, geben wir zu, nach ein paar Versuchen habe ich festgestellt, dass ich viel mehr Disziplin bewahren kann und Klarheit in Bereichen der Klarträume, und dass ich dort viel mehr erreichen kann, das liegt mir besser als im Bereich der Astralreisen. Also meine erste Heraushopsen aus dem physikalischen Körper, aus dem physischen Körper, war eigentlich eine tolle Abenteuer. Ich war auch absolut begeistert. Ich schwebte unter der Decke so ganz oben und sah meinen physischen Körper liegen und ich fühlte mich fantastisch und hatte mich durch die Wohnung bewegt zuerst auf diese Ebene. Ich versuchte natürlich unbedingt mit meiner Hand eine Etage tiefer durch den Fußboden zu meinen Nachbarn abzutasten. Ich habe mich wirklich ausgetobt, so gut wie ich könnte, weil ich so froh war, dass es geklappt hat. Und dann kam ich zurück. Ich sagte mir, okay, weiter etwas mehr traue ich mich nicht zu. Das ist das erste Mal. Ich kam zurück und ich fühlte mich irgendwie mit dem physischen Körper nicht so ganz zufrieden, muss ich sagen. Aber das war soweit so gut okay. Mein zweites Erlebnis geschah ganz spontan und das war besonders drollig, weil das in der Arbeit war. Ich befand mich zusammen mit Herrn Brunow und mit noch einer Frau in einem großen Zimmer. Allerdings, jeder von uns saß in eigenem Sessel, so dass wir getrennt waren. Und mein Mann hat mit dieser Frau ein Gespräch geführt. Ich habe zugehört, auf meinem Sessel war es so fantastisch bequem, dass ich mir wirklich dieses Schaukelngefühl richtig gegönnt habe. Und dann, husch, war ich weg. Ich war schon wieder da oben unter der Decke. Und ich habe die ganze Zeit alles, was im Raum geschah, beobachtet. Und in einem Moment, diese Frau hat sich zu mir gewandt und hat mir eine Frage gestellt. Sie wusste nicht, dass ich unter der Decke bin. Und ich wusste, dass ich natürlich schnell zurück muss. Ich kann nicht sagen später, dass ich Ihre Frage nicht verstanden habe. Allerdings, ich hatte keine Lust, zurückzukommen. Und das war mein Problem. Ich musste mich wirklich zwingen, tatsächlich zurück in meinen Körper zu hopsen. Oder lieber gesagt, ich habe das ganz zart gemacht, so vor einer Seite. Und ich habe diese Frage schon beantwortet, allerdings war die Zeit sehr knapp und es war mir irgendwie ein bisschen peinlich, weil diese Frau hat auf meine Antwort gewartet und ich konnte ihr nicht erklären, warum ich so lange nachgedacht habe, um eine simple Frage zu beantworten. Also nach ein paar Versuchen habe ich festgestellt, dass das bei mir mit der inneren Disziplin ein bisschen hapert. Herr von Butra vermutlich hat das besser beherrscht und kann damit klarer zurechtkommen. Ich habe mir da mehr Spontanität erlaubt und meiner Meinung nach bin ich eine Person, die etwas besser mit den Klarträumen arbeiten kann. Ich habe inzwischen bestimmte Tricks eingesetzt, die mir erlauben, im Klartraum auch eine Klarheit zu bewahren und zu halten. Und damit komme ich mir klar. Also ich bin eine Person, die eher für Klarträume geeignet ist.
Herr von Butler, Astralreisen sind ja offenbar jetzt räumlich kaum begrenzt, wenn ich das richtig verstehe. Aber ist es auch möglich, in der Zeit zu reisen? Also hätte Frau Froser zum Beispiel jetzt auch denselben Raum vor einer Stunde aufsuchen können? Ich meine, ist das möglich?
Ja, selbstverständlich ja. Selbstverständlich klingt das verrückt. Es ist natürlich, also man wird zum Zeitreisen. Man darf nicht vergessen, dass der feinstoffliche Körper ein Quantenkörper ist. Das heißt, all die Möglichkeiten, die ein Elektron hat ein Gedächtnis. Ein Elektron kann sich in die Vergangenheit, in die Zukunft bewegen. Ein Elektron ist überall und doch nirgendwo. Das sind dann Phänomene der Quantenphysik, die verrückt klingen. Aber unser feinstofflicher Körper ist ein quantenmechanisches Objekt und ist in der Lage, Zeitreisen durchzuführen. Allerdings, und jetzt wird ja oft bei den Seminaren gefragt, wenn ich in der Zeit reisen kann, dann kann ich mir ja den Lottogewinn oder die Lottozahlen in 14 Tagen zurückholen. Und da kommt eben ein Phänomen ins Spiel, den man vielleicht mit der Modellvorstellung der vielen Welten erklären kann. Das heißt, wenn wir Zeitreisende als Astralreisende werden, dann bewegen wir uns auf einer anderen Weltlinie. Das heißt, ich kann in die Vergangenheit reisen, kann auch, wenn man so will, einen Gladiatorenkampf im alten Rom beobachten oder kann in die Zukunft reisen und kann auch die Lottozahlen sehen. Nur wenn ich zurückkehre zu meinem Körper, dann bin ich wieder in meiner anderen Weltlinie. Das heißt, es nützt also nichts, diese Lottozahlen in der Zukunft zu holen. Sie sind dann in Wirklichkeit anders. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, als außerkörperlich Reisender, als Astralreisender, bin ich in der Lage, die Naturgesetze zu umgehen, genau wie das ja auch in der Quantenphysik ist. Da gibt es keine räumlichen Begrenzungen. Da gibt es das Phänomen der Geschwindigkeit nicht. Unterhalb der sogenannten Planck'schen Länge oder der Planck-Skala sind ganz andere Gesetzmäßigkeiten vorhanden und das trifft eben auf unseren Astralkörper auch zu. Das heißt, wir sind in der Lage, uns ein Ziel gedanklich vorzustellen und dann sind wir schon da. Ich kann mir also vorstellen, die Sydney Harbour Bridge, die Brücke in Sydney, wenn ich aus dem Körper draußen bin, und dann vergeht praktisch keine Zeit. Vielleicht ist die Zeit so kurz eben auch wieder die Planck-Zeit, dass kein Zeitverlust da ist, dann bin ich dort. Oder ich kann mir vorstellen, irgendein Datum in der Vergangenheit, ein Ziel, das sollte man eigentlich als Astralreisender immer vor Augen haben, dann bin ich auch da und kann auch die ganzen Situationen beobachten. Ich kann als außerkörperlich Reisender Wein trinken, aber es ist der feinstoffliche Wein. Da steht ein Glas auf einem Tisch mit Wein und ich als außerkörperlich Reisender kann dieses Glas, das feinstoffliche Glas, in die Hand nehmen, denn man darf nicht vergessen, jedes Materieobjekt hat eben auch einen feinstofflichen Bereich. Wenn man so will, einen quantenphysikalischen Körper. Und das heißt, als Zeitreisender bin ich in der Lage, natürlich andere Zeiten aufzusuchen. Ich kann, wenn ich auch so will, ich kann, wenn man einen anderen Planeten aufsuchen, die Restriktionen, die Entfernungen bestehen einfach nicht mehr. Das ist vielleicht der Vorteil des außerkörperlich Reisenden. Auch im Klartraum kann man sich solche Dinge natürlich vorstellen und wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von interessanten Reisen durchführen. Das sind Projektionsreisen. Das ist ein Unterschied zu den Astralreisen. Astralreisen bedeuten für mich, aus meinem ganzen Erfahrungsgut, den ganzen Forschungsberichten, die vorliegen, ich steige absolut aus meinem Körper aus. Das Problem ist, dass der feinstoffliche Bereich mit dem grobstofflichen stark verklebt ist, von Geburt an. Vielleicht Kinder, die sind noch eher in der Lage auszusteigen. Die haben diese Flugträume, dass sie fliegen, die Arme ausbreiten. Das sind Erinnerungen, diesem Zwischenstadium zwischen angeblichen Tod, in Anführungsstrichen, und Wiedergeburt. Aber Kinder sind noch nicht ganz so verklebt mit ihrem Feinstoffbereich. Wenn wir älter werden, ist eben das Problem, dass wir lernen müssen, diesen verklebten feinstofflichen Bereich behutsam zu lösen, um dann auszusteigen. Und das ist auch der Grund, warum kranke Menschen, schwerkranke Menschen sehr leicht aus dem Körper rauskommen. Da ist das Energieniveau so runtergefahren, so niedrig, dass dann der Körper, der grobstoffliche Körper, den feinstofflichen Bereich nicht mehr festhält. Man kommt einfach raus. Oder eben dann auch in dem tiefen, entspannten Zustand während der REM-Phase kann es passieren. Denn die REM-Phase bedeutet ja das paradoxe Schlafstadium. Man schläft besonders tief. Der Körper ist allerdings sehr aktiv, er macht so einen Check wie im Cockpit, das heißt, die Glieder bewegen sich, Körper zuckt, aber das Schlafstadium ist sehr, sehr tief. Und das bedeutet, immer wenn der Energiestand runtergefahren ist, dann ist es leicht rauszukommen aus dem Körper. Das ist eben das, was man durch Übungen und bestimmte Techniken lernen kann. Und dann wird man in der Tat zum Zeitreisenden. Und das ist ein großer Vorteil.
Frage, kann man wenn man sich auf eine Astralreise begibt, also wenn man jetzt also in der Gegenwart bleibt, dann sieht man, wenn man jetzt zur Golden Bridge oder nach San Francisco oder wo immer man reist, dann sieht man aber auch wirklich das, was dort zu dem Zeitpunkt real passiert. Nehme ich an, nur wenn man in die Zukunft reist, dann, aber dazu hätte ich dann später vielleicht noch eine Frage. Nur jetzt, vorerst interessiert mich einmal, weil das auch im Chat jetzt gestellt wurde und das finde ich recht interessant. Kann man auf so einer Reise sterben?
Normalerweise ist es so, dass der Körper einen zurückzieht. Das ist wie so ein ziehendes Gefühl, das man bekommt. Das heißt, der Körper, den man zurücklässt, ist das Energieniveau ja runtergefahren. Herz schlägt langsam, die Atemfrequenz ist verlangsamt und der Körper kühlt auch leicht aus. Deswegen sollte jeder, der das macht, sich zudecken, leicht zudecken. Es kann passieren, wenn der grobstoffliche Körper zu sehr gestört wird, dass dann der feinstoffliche, das praktisch sozusagen die Nabelschnur oder die silberne Kordel, wird das manchmal genannt, reißt. Dann könnte man unter Umständen nicht zurückkehren. Das Risiko ist sehr, sehr gering allerdings. Und man lernt eben in Techniken, dass der grobstoffliche Körper nicht gestört werden darf in dieser Phase. Davon abgesehen, wenn man aus dem Körper draußen ist, es geht nur für eine bestimmte Zeit. Ich bin mal 6 Stunden draußen gewesen aus dem Körper. Das ist also relativ lange. Normalerweise ist 1 Stunde, 2 Stunden. Wenn es mehr als 6 Stunden wäre, dann würde der Körper mich zurückziehen. Das heißt, der grobstoffliche Körper, das Raumschiff, wenn ich das Beispiel nochmal nehmen darf, sagt, jetzt komm zurück, ich brauche den Kommandanten wieder, ich muss wieder meine Systeme hochfahren und dann wird man zurückgezogen. Es ist ganz selten, glaube ich, dass es passiert, dass man nicht mehr zurückkehrt. Das heißt, dass der grobstoffliche Körper dann wirklich tot ist. Das Risiko ist gering. Allerdings, es ist ein Risiko. Und deswegen sollte man eben auch diese außerkörperlichen Reisen, die Astralreisen, sehr sorgfältig angehen und sich genau informieren, auch über bestimmte Risiken, die natürlich latent vielleicht vorhanden sind. Ich habe in meiner Zeit noch nicht erlebt, dass jemand durch Astralreisen hier zu Schaden gekommen ist. Das heißt, der grobstoffliche Bereich. Der feinstoffliche Bereich kommt eh nicht zu Schaden. Der feinstoffliche Bereich ist die Ich-Identität. Ist das ganze Information, die ganze Information. Wenn man aus dem Körper draußen ist, findet auch ein ständiger, versteckter Dialog statt zwischen dem grobstofflichen Körper, der zu Hause liegt, im Bett, ruht, und dem feinstofflichen Bereich. Das ist ein ständiger Informationsaustausch. Denn der grobstoffliche Körper braucht diese Information. Das heißt, die reißt ja nicht ab. Es sei denn, was Drastisches würde passieren, indem eben der grobstoffliche Körper beschädigt werden würde, das wäre natürlich ein Problem.
Ja, Herr Bludow, kann man im Klartraum, wenn man einmal in diese Quantenwelt eingestiegen ist, kann es dort passieren, dass man dann nicht mehr zurückfindet in den Körper?
Sie sprechen jetzt auf dieses Phänomen ab in dem Film Inception, wo Sie da Limbus gelandet waren. Das ist mir nicht bekannt, dass man aus dem Klartraum nicht zurückkam. Ich möchte noch kurz etwas zu dem sagen, was Herr von Butler vorhin gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass der Klartraum in der Beziehung nur eine Projektion ist, dass man dort praktisch sich nur in seiner Fantasiewelt aufhält, sondern, und das lässt sich nachweisen, das Bewusstsein operiert ja quasi auf einer Art Quantencomputer im Gehirn. Man ist sozusagen an Informationsfelder des ganzen Universums angeschlossen und hat in Träumen, speziell in Klarträumen, Zugang zu diesen Dingen, sodass man vielleicht jetzt zwar nicht für eine Katze nachweisbar durch seinen Korridor spaziert, wenn man klarträumt, aber durchaus real andere Orte auch im Klartraum aufsuchen kann. Mir ist das selbst mal so gegangen, das war schon in den 90er Jahren, da hatte ich eine Nacht mal einen Klartraum und hatte gesagt, also jetzt habe ich Lust mal durchs Weltall zu fliegen. Und machte ein, wie man so schön sagt, ein Near-Fly-By am Planeten Neptun. Nun kann man sagen, okay, ich habe mal Physik studiert, ich kenne mich mit dem Weltall ganz gut aus, kann mir das alles sehr gut einbilden. Das Interessante dabei war, dass ich im Vorbeifliegen an diesem Neptun gesehen habe, wie der von nahem aussieht. Ich sah eine relativ grünliche Oberfläche, die einen so leicht sumpfigen Eindruck machte und war darüber schon im Traum sehr erstaunt. Und noch mehr erstaunt war ich, als ich wach wurde, weil man muss dazu sagen, als ich diesen Traum damals hatte, hatte noch keines Menschen Auge den Neptun von so nahe gesehen. Die damaligen Pioneer und Sonden, die da unterwegs waren durch unser Sonnensystem, hatten zu der Zeit gerade mal den Jupiter erreicht, aber noch nicht den Neptun. Das heißt, alles, was wir vom Neptun wussten, wussten wir aus Teleskopbeobachtungen, wo man den natürlich nicht so groß aufgelöst sehen konnte. Ich habe dann damals diesen Eindruck mit diesem grünen, sumpfigen Planeten einfach mal ad acta gelegt, hatte mir das aufgeschrieben, damit ich nicht vergesse, habe gesagt, irgendwann werden wir es wissen und dann kann ich es überprüfen. Und ein paar Jahre später, siehe da, funkte die NASA die ersten Bilder vom Neptun zurück und siehe da, er war grünlich und er hatte tatsächlich eine Oberfläche, auf der man Eis vermutet, da das so ein bisschen sumpfige Struktur hatte. Also mit anderen Worten, man kann durchaus im Klartraum Informationen über weit entfernte Orte bekommen, die stimmen und die man unmöglich auf normalem Wege hätte erhalten können.
Insofern, Herr Bludow, das Wort Projekt habe ich auch anders gemeint. Das ist eine geistige Projektion. Ich meinte nicht, dass es auf irgendwie Einbildung oder Illusion zurückgeht. Ich will nur unterscheiden, aus dem Körper auszusteigen, ist das etwas anderes als eine geistige und reale Projektion. Um Gottes Willen, der Klartraum ist ein großartiges Phänomen und Sie haben da Zugang zu allen möglichen Informationen. Also bitte nicht das Wort Projektion falsch verstehen, wenn ich das benutzt habe. So, jetzt reden Sie weiter.
Okay, jetzt sind wir uns da völlig einig. Ich bin nach wie vor nicht der Meinung, dass ich in jener Nacht, als ich von diesem Neptun träumte, dass ich da mein Bett verlassen hatte. Mit Sicherheit nicht. Ich bin schön brav im Bett geblieben und mein Bewusstsein
ja.
Da herum durchs Universum. Aber eben, wie gesagt, es ist gut, dass wir es jetzt so geklärt haben, weil bei den Zuhörern konnte vielleicht doch der Eindruck entstanden sein, dass man sagt, warum ist eher nur eine Fantasie.
Ja. Möchte noch Herr Bludow, wissen Sie, dass Sie...
Moment,
ja?
Ich wollte noch mal kurz Frau Foser zu Wort kommen lassen, denn Sie hatten ja auch mehrere interessante Klarträume, in denen Sie zum Beispiel, das passt auch sehr gut zum Beispiel von Herrn Bludorf, das Gesicht am Mars erkundet haben. Und können Sie vielleicht erzählen, was Sie in diesem Traum, also diese Sidonia-Region, für alle, die jetzt mit der Arbeit von Richard Hoagland etc. und anderen nicht so vertraut sind, soll ja angeblich ein sehr großes Gebiet sein, in dem künstliche Bauten bestehen. Das berühmteste von diesen ist das Gesicht am Mars, sehr umstritten, kontrovers etc. Aber Mr. Hoagland got a point. Und Frau Foser, Sie sind, Sie haben diesen Ort einmal aufgesucht. Können Sie vielleicht erzählen, was Sie dort gesehen haben?
Ja, gerne. Bevor ich aber das tue, möchte ich eine kleine, kurze Bemerkung machen, und zwar nicht zu Klarträumen, sondern generell zu Träumen. Es ist interessant, dass wir in einer Epoche leben, wo eigentlich der Schlaf schon viel mehr erforscht ist als der Traum. Und das ist natürlich auch ein gewisser Nachteil für Klarträumer. Zurzeit in Japan, in Kyoto, Neurowissenschaften versuchen, die Träume zu lesen. Nicht Klarträume, sondern generell Träume. Sie nennen es Brain Reading. Sie haben eine Methode entwickelt, das sind jetzt die ersten Schritte. Bei dieser Methode liegt der Träumende in Magnetresonanztomograph. Und gleichzeitig natürlich sind viele Computer eingeschaltet und die ganze unglaublich reiche Apparatur arbeitet. Es gibt auch eine Software, die das alles im Griff hat, und mit von diesen Experimenten, es ist ungelungen, zwar unscharfe, aber doch Bilder zu bekommen von kleinen Details, die im Traum vorhanden waren. Also es waren keine Landschaften oder keine Oberflächen von Planeten oder so etwas, aber die Menschen, die Träume über bestimmte kleine, übliche, tägliche Dinge hatten. Man konnte bei diesen Menschen unscharfe Bilder von diesen Träumen schon auf dem Bildschirm kriegen.
Ja, hochinteressant. Jetzt doch zurück zur Sidonia-Region. Sie haben also diesen Ort aufgesucht und wollten einfach wissen, was ist dran am Gesicht am Mars, was haben Sie dort gesehen? So als Beispiel jetzt für einen Klartraum und was man da vielleicht alles machen kann.
Also zuerst war ich unglaublich enttäuscht. Vergessen wir nicht, dass diese ganze Kontroverse Marsgesicht, das waren Jahre, wo wir noch keine guten Bilder von Marsgesicht und von Mars hatten. Diese Auflösung waren damals nicht besonders gut. Und die Sensation um die Bilder war natürlich perfekt, und das war sehr lange im Gespräch und wir wurden viel diskutiert. Ich hatte damals auch keine gut auflösende Bilder von Mars gehabt. Wenn es heute so wäre, ach, das wäre doch prima. Aber damals war ich nur auf mich eingestellt. Also ich ging in diesen Traum und mit der Absicht, diese Region ganz einfach mir anzuschauen. Zuerst war ich enttäuscht, und ich war enttäuscht über die Farben. Ich habe mir als Astrophysikerin vorgestellt, dass auf Mars so fantastisch rot, rostig ist und dass alles so leuchtend und schön ist. Und was ich gefunden habe, waren natürlich die rostliche Farbtöne, aber sie waren nicht so leuchtend, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie ich mich das gewünscht hätte. Sagen wir so. Damals gab es auch nicht so viele Fernsehserien und Mystery-Serien, die über Mars Thematik viel schon für die Menschen gezeigt hatten. Also ich weiß nicht, wie soll ich jetzt reden? Wenn man über die Erde redet, dann sagt man oberirdisch oder unterirdisch. Ich rede jetzt über Mars, also werde ich den Begriff benutzen, obermarzisch und untermarzisch, okay?
Okay.
Okay, also was diese ganze Strukturen von Felsen und Pyramiden und Objekte betrifft, hatte ich den Eindruck, dass das keine Bauwerke sind wie unsere Cheops-Pyramide zum Beispiel, sondern eher doch Formationen, die ich persönlich als natürlicher Ursprung bezeichnen würde. Bei Marsgesicht empfand ich diese Erhebung von dieser ganzen ovalen Form nicht so hoch, wie ich das anhand der Bilder vermutet habe, die Bilder der NASA damals hatte. Diese Formation erinnert tatsächlich auf ein Gesicht, aber von nahem betrachtet hatte ich etwas mehr Perfektes erwartet. Das musste man schon wirklich mit sehr vielen Brillen betrachten, um als Gesicht zu bezeichnen. Das war nicht so sehr gesichtig, würde ich sagen.
Das heißt also, die Ergebnisse sind einfach nicht wirklich schlüssig.
Aber das war nicht alles. Ich war mir damals bewusst, dass meine Einstellung zu dieser Sache ist ein bisschen anders als vielleicht viele in der Öffentlichkeit darüber jetzt berichtet hatten. Was interessant war, es zog mich irgendwie nach unten. Und ich habe tatsächlich einen Versuch unternommen, diesem Gefühl zu folgen und hatte viel wichtige Details unter der Marsoberfläche gefunden, als oberflächlich vorhanden sind. Das war für mich ein Schock. Ich habe das nicht erwartet damals. Ich habe mich doch in die Tiefe projiziert, darunter. Und untermarsisch habe ich in dieser Region wahrgenommen, eine große Anlage, die tatsächlich existiert, meiner Meinung nach. Sie war eindeutig künstlich. Sie war zwar schon verlassen, leer, zerstört teilweise und fast an manchen Stellen eine Ruine, aber man konnte sehen, dass in der Vergangenheit hier einmal ein Einsatz von einer Technologie tatsächlich stattgefunden hat, meiner Meinung nach. Ich schilde die ganze Zeit meine Meinung, meine Erlebnisse. Das sind subjektive Realitäten, die ich da erlebt hatte. Dieser Fund hat mich ganz überrascht. Was ich noch bemerkt hatte, eine Wand von diesem Labyrinth, das ich da gefunden habe, war relativ gut erhalten und an dieser Wand befanden sich in regelmäßigen Abständen solche runde Löcher, solche Eingänge, die etwa ähnelten unseren Steckdosen für elektrischen Strom, aber sie hatten keine innere Struktur, so wie unsere Steckdosen. Das waren ja nicht Steckdosen für Strom, aber sie waren ähnlich. Und ich habe mir noch überlegt, was kann das sein, aber eigentlich hatte ich keine Lust, da mehr sich mit dieser Sache länger zu beschäftigen und habe meine Projektion auf dem Mars beendet. Das, was am nächsten Tag passiert ist bei uns zu Hause, war wirklich ungewöhnlich. Das haben wir im Buch geschrieben und ich stelle fest, Sie haben unser Buch ein bisschen zu genau gelesen.
Naja.
Also, wir saßen am Tisch und beim Mittagessen haben wir miteinander gesprochen und mir plötzlich kam der Gedanke, ich soll mich mit diesen kleinen Strukturen, mit diesen runden Strukturen etwas genauer beschäftigen. Ich möchte das doch genauer mir ansehen. Ohne es zu steuern, erreichte ich prompt wieder den gleichen Bewusstseinszustand wie im Klartraum, wie in der Nacht. Und schwupps war ich dort. Aber gleichzeitig saß ich am Tisch und aß normal mein Mittagessen und mein Mann redete zu mir, nur ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen. Also mein Bewusstsein war geteilt. Ein Fokus hatte ich dort. Und ein Fokus war hier, aber ich war dort mehr aktiv als hier bei uns zu Hause. Ich habe mir kurz diese Details tatsächlich angeguckt. Ich konnte es verifizieren, dass sie noch da sind, sozusagen. Und ich habe festgestellt, dass am Rand waren diese Elemente nicht aus Stein, sondern aus einem mir unbekannten schwarzen Material. Sie waren natürlich nicht in einem idealen Zustand, aber dieses Material war noch da. Es waren so etwas wie Einschlüsse an ein System von Leitungen. Und ich kann nicht sagen, ob das ein Energieversorgungssystem war oder ein Überlebenssystem oder noch etwas anderes. Ich habe keine Zeitreise gemacht, in wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein Zustand im Hier und Jetzt. Ich habe mir noch Mühe gegeben, die Quelle zu suchen, mit der dieses Netz von diesen Leitungen verbunden war. Leider habe ich diese Quelle nicht gefunden. Meiner Meinung nach, die existiert nicht mehr. Entweder wurde sie abgebaut oder ist zerstört oder ist zerfallen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Quelle, wohin diese ganzen Leitungen führten, habe ich schon nicht gesehen.
Das heißt also, das Endergebnis, nur um es jetzt ein bisschen abzukürzen, eindeutig eigentlich, zumindest jetzt in Ihrer Traumreise, künstliche Artefakte, die sich genau in dieser Region befinden, die auch von anderen seit Jahren irgendwie bearbeitet wird. Jetzt auch in, also danke, dass Sie das hier erzählt haben, es ist sehr spannend. Sie haben ja noch, hatten dann ja auch noch andere Erlebnisse, auch mit Kornkreisen, vielleicht kommen wir dazu später noch. Jetzt zum Astralreisen eignen sich ja auch, eigentlich auch ausgesprochen gut, wenn nicht vielleicht sogar besser, um quasi Orte aufzusuchen, an die man sonst nicht kommt. Herr von Butler, haben Sie da schon einmal irgendeinen besonders interessanten Ort aufgesucht, um zu sehen, was dort denn wirklich los ist?
Ja, ich habe einen Lieblingsplatz, der allerdings ziemlich weit weg ist. Der ist weiter 11 Lichtjahre entfernt. Und da gibt es ein Planetensystem und da besuche ich sehr oft einen Planet, der mich sehr interessiert. Als solche Erfahrung habe ich gehabt. Übrigens mit dem Mars ist ja nun auch so, nochmal zurückzukommen auf den Mars, dass die NASA ja nun sehr gute Bilder gebracht hat in letzter Zeit und man sieht, dass das Marsgesicht ein unregelmäßiger Tafelberg ist. Ich war damals auch ganz begeistert von dem Marsgesicht.
Da bin ich nicht ganz Ihrer Meinung. Also ich meine, es gab... wann waren diese Bilder? Es war schon im vorigen, in diesem Jahrtausend jedenfalls schon. Da gab es ein Bild vom Mars, wo dann alle gesagt haben, ah, da sieht man, das ist kein Gesicht. Aber wenn man sich dieses Bild genau angesehen hat, dann hat man gesehen, dass es sehr symmetrisch war. Und auch wenn es kein Gesicht ist. Also, aber okay.
Ich darf nicht vergessen, dass ich einen großen Bestseller geschrieben habe, Leben auf dem Mars. Und ich war derjenige, der das Marsgesicht eigentlich am bekanntesten gemacht hat. Es war monatelang auf der Spiegel-Bestsellerliste, Leben auf dem Mars, gerade wegen dem Marsgesicht. Ich war sehr enttäuscht, als dann die NASA neue Bilder gebracht hat und man sah, wie unregelmäßig das Gesicht in Wirklichkeit ist. Naja. Das ändert nichts daran, an dem interessanten interessantes Erlebnis, muss ich sagen, das hier geschildert wurde, gerade unter dem Marsgesicht. Ich bin ja nach wie vor der Ansicht, dass auf dem Mars interessante Strukturen vorhanden sind und dass gerade untermarsisch oder untermarsianisch, wenn wir es so nennen wollen, dass da vielleicht was Interessantes wartet. Also ich habe das auch mit großem Interesse verfolgt. Und noch eine Bemerkung, sehr hübsch die Geschichte von Herrn Bludorf über den Neptun. Es ist interessant, dass vor 6000 Jahren die Sumerer den Neptun beschrieben haben, die Farbe einer Sumpflandschaft. Leidenschaft. Also das passt auch sehr schön in diese Beschreibung rein. Okay. Natürlich besuche ich, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, interessante Orte. Das ist ja auch ein Grund, warum ich diese Reisen durchführe. Ich möchte mein Potenzial erweitern, möchte Informationen sammeln, denn das sehe ich als meine Aufgabe in dem irdischen Dasein. Die Lebenserwartung liegt vielleicht bei 80, 85, wenn wir Glück haben, 90 Jahre. Und da muss ich eben das meiste draus machen. Und ich benutze diese Möglichkeit der außerkörperlichen Erfahrung, um mein Potenzial zu erweitern. Und das passiert ja auch mit all denjenigen Menschen, die diese Technik lernen. Und der Klartraum ist ja auch wieder ein klassisches Beispiel dafür, dass man dadurch das Potenzial erweitert. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine interessante Aufgabe, die das Universum erzeugt hat, dass wir ein reflektierendes Bewusstsein haben und die Möglichkeiten finden, durch neue Techniken wie der Klartraum oder die Astralreise unser Potenzial zu erweitern, unser Wissen zu sammeln, Informationen zu sammeln.
Was haben Sie jetzt auf diesem Planeten, der 11 Lichtjahre entfernt ist, gesehen?
Ja, da gibt es eine Zivilisation, das ist das Epsilon Eridani System. Dieses System hat 3 Planeten, hat auch einen Asteroidengürtel, genau wie unser Sonnensystem hier, hat einen relativ jungen Stern, das ist ja ein Doppelgestirn, aber sind weit genug auseinander. Und auf diesem Planeten existiert eine Zivilisation, die relativ alt ist, die sagen, dass sie eigentlich am irdischen Ursprung, dass sie von der Erde ursprünglich gekommen sind. Das heißt, sie haben die Erde verlassen vor langer Zeit, als geologische Katastrophen hier stattgefunden haben und haben dann eine neue Welt aufgesucht und die haben sie eben gefunden in diesem System. Ich habe gerade in meinem neuen Buch Raumzeit, Provokation der Schöpfung, das sehr, sehr schön beschrieben. Das heißt, hier findet ein Gespräch statt mit einem sogenannten Achelea, so heißt diese Zivilisation. Der Planet heißt Achele. Und dort beschreibt er so ein bisschen auch die Lebensweise. Das heißt, das ist eben eine Möglichkeit, die wir haben, entweder durch Klartraum oder durch außerkörperliche Erfahrung, solche Kontakte zu knüpfen und solche Informationen zu sammeln. Das heißt, es würde wahrscheinlich viel zu viel Zeit vergehen, wenn ich jetzt die ganzen Einzelheiten schildern würde, die auf diesem Planeten ist eine Art Wüstenplanet, das möchte ich vielleicht noch dazufügen. Viele Produkte werden aus einem sogenannten Steinöl erzeugt, das heißt, diese Felsformation sondern eine Substanz ab, eine Art ölige Substanz, und aus dieser Substanz werden sehr viele Produkte hergestellt. Die Fabriken sind unter Acheleisch, das heißt unter der Oberfläche, die vielleicht noch die Zivilisation, sind knapp 2 Millionen Achelea, die auf dieser Welt leben. Ich könnte also jetzt nun stundenlang hier vieles beschreiben. Ab und zu vielleicht noch eine Bemerkung, tauchen die Achelea auch auf hier. Das hängt dann mit den unbekannten Flugobjekten zusammen, die immer wieder mal gesehen werden. Die sind natürlich interessiert, was hier auf der Erde passiert, weil ja das auch ihr Ursprung war. Und das hört sich verrückt an. Ich weiß, viele sagen, das ist absoluter Blödsinn, was der Butler sich da einredet, aber das sind eben die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, die für mich absolut real sind.
Diese Menschen, die dort leben, sind also imstande, mit ihnen zu kommunizieren, währenddessen sie eigentlich in diesem Astralkörper nur dort sind. Also offenbar eine Zivilisation, die doch unserer schon etwas voraus ist, oder war das wiederum ein sehr spezieller Ansprechpartner, den sie dort hatten?
Sie sind uns, ja, ich habe natürlich einen bestimmten Ansprechpartner, aber sie sind ein ganzes Stück uns voraus, das muss ich schon sagen. Natürlich gibt es dort auch Probleme, also ich möchte auch nichts idealisieren hier, aber Kriege zum Beispiel gibt es nicht mehr. Tiere gibt es, es gibt dort Kakteen, es gibt eine Tierart, das sind Echsen ähnlich, die werden aber nicht getötet oder gegessen, sondern die leben, diese Echsen leben dann von diesen Kakteenfrüchten, Kakteenblüten. Die Probleme, die es dort gibt, sind ganz anders geartet. Kriminalität gibt es nicht mehr und Kriege auch nicht mehr, aber das hatten auch die Achelea mal gehabt. Ich meine, ein Vorteil ist, dass diese Dichtbesiedlung nicht dort ist, dass die ganze Lebensweise eben ganz anders ist. Es sind andere Vorstellungen, die Religion als solches existiert nicht, die wir hier haben. Das heißt, es ist völlig anders. Und die Kontakte, die ich dort knüpfen kann, ist einfach deswegen gegeben, weil Achillea auch eine Entwicklung durchgemacht haben, wo sie bestimmte paranormale Fähigkeiten ausgebaut haben, telepathische Kommunikation zum Beispiel. Und die Sensibilität, wenn sie Besuch bekommen von Astralreisenden, dass das aufgenommen wird, dass das bemerkt wird und dass dann eine Kommunikation stattfindet. Aber ich habe natürlich auch einen ganz bestimmten Gesprächspartner auf Achille.
Okay. Vielleicht jetzt eine Frage an alle, aber vielleicht zuerst einmal an Herrn Bludorf. Die Grenzen dieser Quantenwelt. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt ja schon versucht, ein bisschen zu erklären, dass also natürlich der Klartraum und die Astralreise jetzt zwar Überschneidungen haben, aber eben nicht genau dasselbe sind, aber ich glaube, diese Überschneidung, da sind wir eben genau in dieser Quantenwelt. Und was glauben Sie, Herr Bludorf, welche Grenzen haben wir in dieser Quantenwelt, wenn wir uns wirklich völlig in dieser bewusst quasi befinden, uns in diese bewusst hineinzubegeben?
Die Grenzen sind eigentlich dadurch gezogen, was wir selbst uns zutrauen und was wir selbst uns erlauben. Ich kann da also eine ganze Latte von Klartraumerlebnissen schildern, die nicht nur ich selbst hatte oder Frau Frutzer, sondern auch Leute, mit denen wir in unseren Seminaren zu tun hatten oder auch Dinge, die uns der Paul Tholey erzählt hat, als wir uns mal getroffen hatten, dass Leute zum Beispiel in einem Klartraum in einen Laden gehen, kaufen sich da irgendwas ein, dann wollen sie an die Kasse und dann wollen sie bezahlen, aber die Kassiererin nimmt ihnen die Kreditkarte nicht ab und kann das Bargeld nicht wechseln und dann, das sind ja so die üblichen Sachen, die man auch aus normalen Träumen kennt, wo man vom Hundertsten ins Tausendste kommt, wo dann der Mensch, selbst wenn er ein Klarträumer ist, sich nicht sagt, Moment mal, ich träume doch nur, wozu will ich da eigentlich bezahlen? Muss ich doch gar nicht, ich könnte einfach hinausgehen. Aber da sind wir nun alle dahingehend erzogen, dass wir ehrliche Menschen sind, dass wir bezahlen müssen für das, was wir kaufen wollen. Also lassen die Leute sich dort Grenzen auferlegen, die nicht nötig sind. Herr von Butter sagte vorhin, dass die Menschen im Klartraum oder einer Astralreise von den Begrenzungen durch die Naturgesetze befreit sind. Das sind eben nicht nur diese Begrenzungen, sondern sie sind eigentlich im Klartraum auch von den gesellschaftlichen und sozialen Begrenzungen befreit. Man könnte theoretisch jetzt sagen, was für ein Quatsch, ich lasse mich von dieser dummen Kassiererin jetzt hier nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin in einem Traum, das ist hier meine Welt, ich bin der Regisseur, ich gehe einfach hinaus. Aber viele Leute tun das nicht oder lassen sich dann von solchen Figuren hinhalten. Ein anderes Beispiel, vorhin haben wir den Film Inception angesprochen, eines der wichtigsten Elemente war ja da, dass jeder dieser Träumer ein sogenanntes Totem besaß. Also besonders charakteristisch dieser kleine Kreisel, den der Leonardo DiCaprio da immer gesehen hat von seiner verstorbenen Frau, an dem er dann erkannte, dass er in seinem eigenen Traum ist. So ein Erkennungszeichen haben wir auch entwickelt, das ist auch in unserem Buch Intuitive Logik abgebildet. Wir nennen es die Dream Card. Das ist ein kleines Kärtchen in der Größe einer Scheckkarte. Und da steht ganz einfach der Satz drauf, wach ich oder träume ich. Man kann also, wenn man will, sich die aus dem Buch rauskopieren und laminieren lassen und die immer in der Tasche bei sich tragen und im Laufe seines Lebens am Tage ab und zu mal angucken, um sich die Frage zu stellen. Der Sinn der Sache ist, dass man natürlich im Traum dann sich auch daran erinnert, dass man diese Karte hat und sich diese Karte anschaut. Diese Karte hat, solche Kärtchen haben im Traum die Eigenschaft, dass die ihr Aussehen verändern, dass da vielleicht was anderes draufsteht, als es eigentlich sein soll. Oder auf der Rückseite vielleicht eine Weltkarte abgebildet ist, was gar nicht der Fall ist. Daran kann man erkennen, dass es ein Traum ist. Aber wir haben das in unseren Seminaren so vermittelt und die Leute hatten alle diese Dreamcard gehabt und haben dann auch damit geübt, die im Traum wiederzufinden. Und dann passierten solche Sachen, wie eine ältere Dame uns da erzählt hat. Sie träumte dann, dass sie in einem Zug fuhr und in einem Abteil saß und ihr gegenüber auf dem nächsten gegenüberliegenden Sitz saß ein großer Schäferhund. Und das war ihr verdächtig, hat gesagt, Mensch, das kann doch nicht sein, dass hier ein alleinstehender Hund hier mit mir Bahn fährt. Also dann bestimmt ist das ein Traum. Also sie kramte ihre Dreamcard aus der Tasche hervor, die sie tatsächlich im Traum bei sich hatte, wollte da drauf gucken, um zu gucken, ob sie wach ist oder träumt. In dem Moment hat der Hund nach ihr geschnappt und hat ihr diese Dreamcard geklaut. Und in dem Moment war der ganze Klartraum natürlich vorbei. Sie hat es mit der Angst bekommen und dann, also das war ein fast schon schulmäßiges Beispiel, weil die Psychologie bezeichnet der Autoritätspersonen, die im Traum auftreten, als sogenannte Top Dogs. Während jetzt also, es gibt auch die andere Gestalt, die sogenannten Underdogs, die man ja auch so aus der Umgangssprache erkennt. Das sind so diese unterwürfigen Jammerfiguren, die einem versuchen, ein schlechtes Gewissen einzureden. Aber dann gibt es eben auch die Topdogs. Man träumt von einem Richter, einem Polizisten, einem autoritären Vater, der einen Maßregeln will und so weiter und wird dadurch irgendwie diszipliniert. Und dazu gehören natürlich auch solche großen gefährlichen Tiere wie Hunde oder Löwen oder Tiger. Die können uns daran hindern, in den Klartraum einzudringen. Ein anderes Beispiel ist es, man verzettelt sich im Traum. Eine andere Dame, die auch mit unserer Dreamcard arbeitete, sie träumte, dass sie aufstand und aus dem Fenster guckte und dann sah sie dort nicht die normale Straße, die sie von ihrem Fenster normalerweise sieht, sondern irgendeine Wiese, dachte sich, aha, sieht ganz nach einem Traum aus. Also Grazina und Franz haben mir gesagt, ich muss jetzt meine Dreamcard rausholen. Verdammt, wo habe ich die denn bloß hingelegt? Und dann fing sie an zu suchen. Und hat die natürlich nicht gefunden und damit ging der ganze Traum auch wieder zum Teufel. Also wir müssen wissen, dass wenn wir in den Klartraum gehen, dass wir mit unserem Tagesbewusstsein in Bereiche eindringen, die unserem Unterbewusstsein angehören. Unser Unterbewusstsein ist aber auch der Speicher unserer Erinnerungen und da befinden sich unter unseren Erinnerungen auch einige, die das Unterbewusstsein unter Verschluss genommen hat. Das sind die sogenannten Verdrängungsprozesse, die schon Sigmund Freud gekannt hat. Es gibt bestimmte Dinge, die wir an uns nicht wahrhaben wollen. Irgendwelche schmerzlichen Erinnerungen, die wir vergessen wollen. Irgendwelche Sachen, für die wir uns schämen, die wir nicht, wo wir nicht, gar nicht wahrhaben wollen, dass wir so sind, wie wir sind. Sobald der Klartraum einsetzt, kommen wir mit dem Wachbewusstsein, was ja immer neugierig ist, genau in diese Bereiche, wo man das zugänglich haben kann. Und das Unterbewusstsein ist jetzt dann so eine Art Grenzbeamter, der jetzt versucht natürlich da einen Riegel vorzuschieben, uns da nicht unkontrolliert eindringen zu lassen. Teilweise sogar zu unserem Schutz, weil man muss ja auch bereit sein, sich diese Dinge anzuschauen. Insofern die Grenzen, die wir uns auferlegen, ob im Klartraum überhaupt uns gelingt, den Klartraum einzuleiten, ob wir mit dem Klartraum tun können, was wir wollen, hängt damit zusammen, welche Grenzen wir uns selber setzen. Wenn wir sagen, wenn wir erkannt haben, dass wir träumen und sagen, aha, dann kann ich fliegen, dann kann ich auch fliegen. Man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man es ausprobieren will. Also wenn man aus dem sechsten Stock springt, sollte man sich schon verdammt sicher sein, dass man wirklich träumt. Ich kenne eine Geschichte von Paul Tholey. Der hatte ein Seminar angekündigt an der Uni in Frankfurt und erschien nicht zu diesem Seminar. Und als man dann die Studenten dann unruhig wurden und dann herumtelefonierten, stellte sich heraus, dass er im Krankenhaus lag. Und es lief darauf hinaus, dass er einen Klartraum hatte, wie er ihn ja sehr viel hatte. Und in diesem Klartraum stieg er auf eine Leiter und wollte dann von dieser Leiter aus durchstarten und losfliegen. Nur leider das Nächste, was er erkannte, war, dass er mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus lag. Weil das halt doch kein Traum war.
Ja, das ist natürlich, also da muss man natürlich aufpassen, also wenn man sich dann in dieser
vertan und war doch im Wachzustand. Beim Paul war das teilweise zum Schluss so, er hatte so ein bisschen schon das Gefühl zwischen Realität und Traum verloren durch diese jahrzehntelange Beschäftigung mit diesen ganzen Dingen und würde ich
ich kannte Paul
auch. Moment, Herr von Butler, Sie kannten den Mann auch?
Paul, ich kannte ihn sehr gut. Ich habe eine Geschichte über ihn gemacht in der Bunten damals, eine lange Geschichte. Paul Tholey und ich waren ja auf Lanzarote und haben dort Seminare gegeben. Paul Tholey lebt ja nicht mehr, ne? Der ist ja leider tot. Er war ein hochinteressanter Mann, egozentrisch in seiner Art, aber großartig. Und ich habe damals eine tolle Geschichte von einem Klartraum gebracht, die er auf Lanzarote erlebt hat. Da ist er in eine Lava-Höhle gegangen und ist dem Tod begegnet, der mit ihm sprach. Das ist also auch ganz, ganz toll. Und er hat dann diesen Traum auch gesteuert. Er hat dann zu dem Tod gesagt, ich bin nicht tot, ich lebe noch. Und der Tod hat ihm dann auch recht gegeben. Ich habe es in der Bunten damals veröffentlicht. Interessant war eben, dass Paul Tholey den Klartraum auch als großartiges Potenzial sah für einen Lernprozess und eben auch sozusagen unser Fenster der Welt zum Universum zu öffnen. Also was Herr Bludorf erzählt, ist hochinteressant. Ich finde es wirklich spannend. Und er wird mir recht geben, dass der Paul Tholey wirklich ein großartiger Typ war. So egozentrisch wie er war. Er war ein großartiger Skateboardfahrer. Wie nennt man Skateboard-Benutzer? Das hat er immer dabei gehabt. Das nur nebenbei.
Das wollte ich gerade sagen. Er war ein hervorragender Skateboardfahrer. Wir haben mit ihm Seminare in der Bretagne auf einem Schiff gemacht, mit dem Rainer Heube zusammen. Da auf zwei solchen Schiffen sind wir die Kanäle der Bretagne gefahren mit Teilnehmern und haben da Vorträge gemacht und da war auch der Paul mit dabei und er hat jeden Morgen wirklich halsbrecherischste Übungen mit seinem Skateboard gemacht. Er war nämlich
weiß.
Oberdeck des Bootes, was kaum breiter war als sein Skateboard, da immer rund ums Schiff gefahren ist. Er hat sich das alles im Klartraum beigebracht, dieses Skateboardfahren. Und zwar ist er, soweit
das ist
noch mit über 50 Jahren, sogar noch bei der Senioren-Europameisterschaft gestartet dann.
Faszinierend. Ja, er war ein toller Typ, also er fehlt.
Und das alles nur dadurch, also auch Sportler, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, Herr Bludow, können ja Klarträume dazu einsetzen, um gewisse Dinge zu üben, die halt im richtigen Leben ein bisschen gefährlich sind, und dort kann man sie eben relativ gefahrlos tun und Dinge ausprobieren, die man in seinem Körper wahrscheinlich nicht probieren würde. Ein sehr faszinierender Aspekt dieser Klarträume, wo also diese Überschneidung mit den Astralreisen kommt man vor, noch stärker wird, ist, finde ich, wenn zwei Menschen einen gemeinsamen Traum haben. Das ist ja auch möglich, Herr Bludow, ja?
Das ist das Dreamscaping, das ist ja die Thematik von Film Inception, wo die Leute in die Träume anderer Menschen eindringen, um ihnen irgendwie was aus dem Unterbewusstsein abzuzapfen, dort in Form eines, wie ich zugestehen muss, hervorragend gemachten Thrillers, mit sehr viel auch Sachen, die auch wissenschaftlich durchaus nachvollziehbar sind. Die Technik des Dreamscapings, wie man es nennt, also des Traumspringens, ist eigentlich eine uralte Technik, die schon auf die Kelten zurückgeht. Bereits die Druiden im alten Keltenreich haben ihren Schülern eine Aufgabe gestellt, das nannte man damals die Mondvision. Da hat der Druide in der Traumwelt einen Gegenstand versteckt und der Schüler musste diesen Gegenstand in seinem Traum finden. Und sehr oft ist der Lehrer dann natürlich im Traum erschienen, um ihm dabei zu helfen. Ähnliche Sachen hat auch Carlos Castaneda beschrieben in seinen Büchern über den Don Juan, diesen Indianerschamanen, der auch ihm die Aufgabe gegeben hat, dass sie sich gemeinsam im Traum treffen. Es gibt zweifelsohne solche Traumbegegnungen und aufgrund unserer Erfahrung haben wir auch herausgefunden, dass man sehr gut unterscheiden kann, wenn man im Traum eine Person trifft, die man schon kennt. Dass man sehr gut unterscheiden kann, ob das die echte Person ist, der man jetzt wirklich begegnet, oder ob das nur eine Projektion des eigenen Unterbewusstseins ist. Zum Beispiel, das ist besonders interessant eben auch, wenn man mit verstorbenen Personen sich im Traum trifft, also wenn man jetzt irgendwie den Vater oder die Mutter, die schon nicht mehr leben, im Traum sieht, ist das jetzt nur meine Erinnerung an Vater oder Mutter, oder ist das wirklich sozusagen, habe ich jetzt Kontakt mit der Seele des Verstorbenen aufgenommen? Das kann man tatsächlich unterscheiden, weil die sich ganz anders verhalten in diesen Momenten. Also, sie sehen anders aus. Eine reale Person, egal ob lebend oder schon verstorben, hat immer so eine Art schimmernden Halo um sich herum. Man sieht, dass das etwas Lebendiges ist, was da in den Traum kam. Nicht nur eine Projektion aus dem Unbewussten, was dann so aussieht wie ein jeder andere normaler Mensch auf der Straße. Und sie treten oft auch von hinten an einen heran und man hört sie nicht sprechen, nur man weiß, was sie sagen wollen. Wenn eine Person im Traum wirklich normal mit einem redet, dann ist es mit einiger Sicherheit eine Projektion aus dem Unbewussten, aus dem eigenen. Wenn ein richtiges lebendes Wesen oder ein Verstorbener oder ein Geistführer oder was immer es sein kann, im Traum zu einem Menschen spricht, dann sieht er meistens sehr, sehr ungewöhnlich aus, schon aufgrund dieser Lichterscheinung, die dann darum herum ist, und er spricht nicht mit normal hörbarer Stimme, sondern er kommuniziert eher auf telepathische Weise. Also auf diese Weise ist es uns schon öfter gelungen, dass wir in unseren Träumen auch Kontakte zu beispielsweise verstorbenen Angehörigen hatten, die wir nicht gezielt aufnahmen. Eher wurde von der anderen Seite versucht, uns zu kontaktieren. Oder auch zu bestimmten Wesenheiten, die einem auch sonst irgendwie zur Seite stehen. Und auf gleiche Weise kann man auch dann natürlich zu einem anderen lebenden Menschen im Traum Kontakt aufnehmen, dann einen gemeinsamen Traum führen. Das ist natürlich eine etwas ethisch zweischneidige Sache. Man sollte das nicht sich vorher im Wachzustand mit dieser Person verabredet zu haben, weil im Grunde ist das ja ein Eindringen in die Intimsphäre eines Menschen. Der sollte schon darüber Bescheid wissen, dass man sollte eigentlich so etwas gemeinsam planen. Und ich kann schon jetzt sagen, das ist nicht etwas, was man heute und morgen erreicht, was sehr einfach wäre. Das erfordert schon eine ganz gehörige Erfahrung damit, dass man überhaupt erstmal alleine Klarträume oder Astralreisen gemacht hat, um so etwas überhaupt probieren zu können.
Okay, also ich meine, in Klarträumen ist es also möglich, andere zu treffen und natürlich auch dieses Dreamscaping ist wirklich ein sehr interessanter Aspekt von dem Ganzen. Und ich nehme an, Herr von Butler, dass man in Astralreisen natürlich auch mit anderen zusammen diese unternehmen kann.
Ja, selbstverständlich. Das kann man machen. Man kann regelrechte Gruppenreisen durchführen. Das ist alles möglich. Und interessant ist eben auch, dass gerade wenn man aus dem Körper draußen ist, diese Astralreise durchführt, dass eben diese zwei Ebenen existieren. Die eine, die sogenannte, ich nenne sie Realebene, und die andere ist eine Art Projektionsebene. Dass die Projektionsebene bedeutet, dass Information genau wie im Klartraum, das auch passieren kann, aus dem Unterbewusstsein sozusagen hier Informationen, verdrängte Geschichten zum Tragen kommen. Das heißt auch, dass wenn wir Kontakt aufnehmen mit verstorbenen Anverwandten, es passieren kann, dass eben das, was im Unterbewusstsein an Informationen vorhanden ist, so wie wir sie gesehen haben, so werden wir sie dann auch treffen. Das heißt, die Begegnung wird dann sich so abspielen, wie wir das im Unterbewusstsein haben. Das wäre dann sozusagen die Projektionsebene. Aber natürlich, um nochmal darauf zurückzukommen, kann man mit anderen gemeinsam diese Reisen durchführen, was ich auch sehr oft gemacht habe. Wenn Seminarteilnehmer das wirklich gelernt haben, dann habe ich am Anfang manchmal als Führer fungiert. Das heißt, ich habe sozusagen den Reiseleiter gespielt, um dann eben auch bestimmte Gefahren zu vermeiden. Das heißt, eine Gefahr ist natürlich schon, dass hier Projektionen entstehen, die problematisch sein können. Der Robert oder Bob Munro hat das damals sehr erfolgreich beschrieben in seinem Buch, wie er diese Projektionsebenen aufgesucht hat, die manchmal auch erschreckend waren. Also aus dem Körper draußen zu seinem Reisen durchzuführen, bedeutet schon, dass man verschiedene Ebenen aufsuchen kann. Und dann passiert eben das, genau das, was in der Quantenphysik gang und gäbe ist, man lässt die Realität entstehen. Das heißt, durch mein Beobachten, durch mein Denken an etwas entstehen eben auch solche Dinge. Und da muss man eben am Anfang wirklich lernen zu unterscheiden, was ist eine Projektion von mir, das heißt, ich lasse es entstehen sozusagen, oder was ist die sogenannte in Anführungsstrichen Realität. Und gerade wenn man Reisen durchführt mit anderen zusammen, dann ist es wirklich sehr nützlich, wenn man hier am Anfang erstmal Hilfe hat, eine Art Reiseleiter. Davon abgesehen, wenn man aus dem Körper draußen ist, da warten schon viele, die gern als Reiseleiter fungieren. Was die Projektionsebene angeht und Verstorbene, da bin ich eben der Ansicht, dass die Wiedergeburt eine Art Resonanzphänomen ist und dass Menschen, die sterben, erstmal in so einer Warteschleife sich befinden, bis sie als Resonanzphänomen angezogen werden und wiedergeboren werden. Das heißt, die außerkörperliche Erfahrung, die man macht, hat eben auch was damit zu tun, mit dem Zwischenstadium zwischen Tod und Wiedergeburt. Es ist zwar eine andere Ebene, aber nichtsdestotrotz ist sie dann zugänglich, wenn ich aus dem Körper draußen bin.
Eine technische Bitte an Sie,
Herr Ich will nicht zu lange reden, weil ich möchte die Chance Herrn Bludorf und ich möchte nicht zu stark übernehmen.
Nein, natürlich, aber nur an Sie eine technische Bitte, Herr Butler. Manchmal, wenn Herr Bludorf oder Frau Foser sprechen, hört man ziemlich starkes Rauschen oder ziemlich starke Geräusche. Da halten Sie, glaube ich, gerade Ihr Telefon zu oder stoßen ein Mikrofon an. Da vielleicht ein bisschen aufpassen, weil das...
Ja, gut, dass Sie mir das sagen. Ja, ich werde ein bisschen darauf achten, dass das nicht passiert.
Bitte, ja. Aber jetzt trotzdem möchte ich noch ein bisschen bei Ihnen bleiben, weil diese Frage jetzt schon öfter im Chat gestellt wurde und weil ich sie doch auch sehr spannend finde. Natürlich gilt dasselbe dann auch für Klarträume und ich werde die Frage natürlich auch dann die anderen beiden Gäste richten. Aber im Speziellen möchte da ein Hörer wissen, ob man da auch Reptiloiden begegnet, was immer jetzt man damit meint. Also ich glaube, was er jetzt wissen möchte, ist, ob man auch anderen Wesenheiten begegnet, die vielleicht nur in dieser Ebene existieren oder vielleicht auch physisch, ist jetzt mal dahingestellt, aber die uns vielleicht nicht so ganz wohlgesonnen sind.
Ich habe, also persönlich habe ich das nicht erlebt, aber es gibt Berichte darüber, dass das sehr wohl der Fall ist. Ich habe ja gerade den Robert Munro erwähnt, der darüber geschrieben hat, auch über die Gefahren und manchmal war es auch scheinbar beängstigend. Ich persönlich habe das nicht erlebt. Das ist eine Frage der Dimensionalität. Vielleicht darf ich ein anderes Beispiel mal hier bringen als die Entführungsfälle, die aktuell waren in Deutschland. Das heißt, Personen, die sagen, sie sind entführt worden von, in Anführungsstrichen, Außerirdischen, da gab es dann Untersuchungen und auch eine Feststellung, dass möglicherweise diese Entführungen von Außerirdischen anderer Dimensionen da sind. Das heißt, dass es gar nicht um andere Welten geht, sondern dass es um eine andere Daseinsebene geht, weil diese Entführungsfälle, wie sie beschrieben wurden, auch diesen Charakter hatten. Das ist nur ein Beispiel, dass diese Ebenen existieren, wo möglicherweise dann auch Wesenheiten existieren, die uns nicht freundlich gesinnt sind, die vielleicht auch bänkeln. Das mag der Fall sein. Ich selber habe es nicht erlebt. Und davon abgesehen, wenn ich aus dem Körper draußen bin, dann bewege ich mich praktisch fast immer in der sogenannten, in Anführungsstrichen, Realebene. Das heißt, ich bin gar nicht so interessiert, nun andere Ebenen aufzusuchen und schon gar nicht die Projektionsebene. Ich merke, dass ich mich da am besten verhalten kann. Das ist einfach meine Erfahrung. Aber ich will nicht negieren oder abstreiten, dass möglicherweise solche Ebenen existieren. Ich muss dazu aber auch sagen, dass die Seminare, die ich durchführe und die Personen, die es dann gelernt haben, auch die beschreiben eigentlich nicht, dass sie von irgendwelchen beängstigten Wesenheiten, die ihnen böse gesinnt sind, hier konfrontiert wurden. Es kann aber auch passieren, natürlich, wenn wir in die Projektionsebene wieder übergehen, die ja immer auch latent vorhanden ist, dass dann eben Informationen rauskommen mit atavistischen Symbolen oder archaischen Symbolen, die Wesenheiten, die dann vielleicht nicht so freundlich sind. Also ich persönlich erlebe es eigentlich nicht.
Selbe Frage an Fosa Bludorf. Ist es möglich, dass also in Klarträumen, dass man dort auch Wesenheiten begegnet, anderen Wesenheiten? Und ich finde, also Herr von Butler, diese Gegenüberstellung mit dem Entführungsphänomen, das finde ich sehr spannend. Da sollte man vielleicht auch noch einmal kurz zu sprechen kommen, weil also das ist natürlich ein Riesenthema. Aber jetzt Klarträume, ist es dort auch vielleicht, Sie haben es eh schon kurz ein bisschen angesprochen, dass Sie da vielleicht Wesen getroffen haben.
Wenn ich mal Revue passieren lasse, die meisten bedrohlichen oder beängstigenden Wesen, die man in Klarträumen sieht, sind also, die Tibeter sagen, Projektionen aus dem eigenen Herzen. Das sind bedrohliche Figuren aus dem eigenen
Unbewusstsein. Gebe ich Ihnen recht.
Verdrängte Konflikte symbolisieren und da ist das klassische Beispiel, wie Paul Tholey auf die Klarträume damals kam, wie er von einem Tiger verfolgt wurde, während er wegrannte. Er war ja ein mutiger Mensch, muss man sagen. Während er wegrannte, dachte er sich, Moment, in Deutschland gibt's ja gar keine Tiger. Und dann blieb er stehen und ließ den Tiger auf sich zukommen und hat gesagt, halt, wer bist du und was willst du von mir? Und dann verwandelte sich dieser Tiger in seinen verstorbenen Vater. Und als Psychologiestudent damals noch, war er dann in der Lage, sich mit diesem Vater zu einigen und ihn zu befrieden, zu besänftigen. Also die meisten bedrohlichen Figuren in Klarträumen sind doch Figuren, die eben solche verdrängten Konflikte, ungelöste Probleme mit anderen Menschen symbolisieren. Das bedeutet nicht, dass man nicht auch mit archaischen oder atavistischen Symbolen in Kontakt kommen kann. Und das Entführungsphänomen, weil das gerade angesprochen wurde, auch, das haben wir ja nun viele Jahre untersucht und das ist ja im Grunde Thema eines unserer Bücher gewesen, Vernetzte Intelligenz, wo wir ja dann auch beschreiben, wie wir solche Entführungsfälle dann auch mit den Leuten in Hypnose nachbearbeitet haben. Da sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass diese Entführungsfälle durchaus mit außerirdischen Intelligenzen zu tun haben können, aber nicht auf diese etwas naive Weise, wie es in den Filmen geschildert wird, dass da ein Raumschiff landet und die Leute da einsaugt oder so etwas, sondern dass das Begegnungen sind, die sich auf anderen Bewusstseinsebenen abspielen, die natürlich künstlich bei den Menschen dann induziert werden durch bestimmte Techniken. Wobei alles das, woran die Leute sich nachher erinnern, wenn sie einem das erzählen, also das Raumschiff, das Licht, was da rauskommt, im Grunde Symbole sind, also Ersatzerinnerungen, die den Menschen eingepflanzt sind, um die wahre Ereignisse zu verschleiern. Und sobald man mit Hypnose arbeitet und die Leute dann zu dem Tag zurückfährt, dann kann man diese Ersatzerinnerungsebene durchdringen und dann zu Realebenen hindurch vorstoßen, wo man dann sieht, dass es im Endeffekt eigentlich um Kommunikationsvorgänge ging. Und wir nennen das Hyperkommunikationsvorgänge, ehrlich gesagt, weil es um Kommunikation außerhalb unserer normalen Raumzeitdimensionen geht. Dabei treten durchaus archetypische Projektionen auf, weil das Unbewusste versucht, irgendwie eine unerwartete und eine ungewohnte Erfahrung sozusagen erfahrbar zu machen. Und es treten eben vor allen Dingen auch Zeitphänomene auf. Das ist ein Phänomen, das auch im Klartraum stattfindet, dass nämlich in solchen Bewusstseinsdimensionen die Zeit anders läuft, entweder gar nicht vorhanden ist oder sehr viel schneller läuft. Das kann sehr schnell beängstigende Gefühle auslösen, zum Beispiel, dass man ein Gefühl hat, dass das Herz plötzlich anfängt zu rasen, dass man rasend schnell in einen Tunnel hineingezogen wird. Das sind alles Erfahrungen, die darauf hindeuten, dass man aus dem normalen Wacherleben in ein Erleben einer anderen Bewusstseinsebene gezogen wird, egal ob das jetzt ein Klartraum ist oder ob das jetzt so ein Hyperkommunikations- oder ein Führungserlebnis ist. Das erfahren viele Menschen auch, wenn sie in die Klarträume kommen. Und das ist ja im gewissen Sinne auch ein bisschen in diesem Film Inception angesprochen worden, wo es ja dann auch darum ging, dass auf den verschiedenen Traumebenen die Zeit unterschiedlich lief. Auf der ersten Traumebene waren es ein paar Sekunden, auf der zweiten war da gleiche Zeit, waren dann 20 Minuten und auf der dritten Ebene waren das vielleicht Jahrzehnte, die man da verbrachte. Darüber gibt es übrigens Forschungen. Man hat lange Zeit geglaubt, dass tatsächlich unsere Träume sich auch nur in Sekundenbruchteilen abspielen. Interessanterweise gründet sich diese ganze Theorie auf eine einzige Anekdote, nämlich einen Traum, den der französische Traumforscher Alfred Maury im 19. Jahrhundert lebte. Der damals hatte, er lag nachts und träumte, dass er in Paris war im Jahre 1793, zur Zeit der Französischen Revolution. Und er wurde dann da gefangen genommen und wurde auf einem Karren durch die Stadt zur Bastille geschleppt und aufs Schafott geführt, und er musste dann da seinen Kopf unter die Guillotine legen. Und in dem Moment, wo das Fallbeil ausgelöst wurde, er schon spürte, wie es seinen Nacken berührte, wachte er auf, schweißgebadet, und bemerkte, dass der Baldachin seines Bettes, dieser hölzerne Baldachin, ihm in den Nacken gefallen war. Nun hatte man gesagt, es ist ja unwahrscheinlicher Zufall, dass er gerade dieser Baldachin runterfiel in dem Moment, wo er zufällig davon träumte, dass er unter der Guillotine lag. Also haben die Wissenschaftler damals das so interpretiert, dass dieser runterfallende Baldachin im Grunde der Auslöser des ganzen Traums war und dass der ganze Traum sich dann praktisch in Sekundenbruchteilen während dieses Ereignisses, dass er da durch dieses Stück Holz da aus dem Traum geschleckt wurde, abgespielt haben soll, was dann sozusagen um dieses Ereignis herum vom Unterbewusstsein gesponnen wurde. Das war natürlich jahrzehntelang fast zu einem Dogma geworden. Unsere Träume dauern nur Sekundenbruchteile, weil man es ja nicht das Gegenteil beweisen konnte. Jetzt, seitdem wir die Klarträume kennen, weiß man, dass man es nachweisen könnte und dass es offensichtlich anders ist. Stephen LaBerge hat in seinem Schlaflabor Leute klarträumen lassen und hatte mit ihnen verabredet, sobald sie Klartraum haben, sollen sie erstmal das Signal geben, dass sie träumen, damit er das in seinem EEG da sehen kann. Und dann sollten sie sozusagen einmal schätzen, wie lang 10 Sekunden sind, und sollten den Anfang und das Ende dieser 10 Sekunden durch Ballen der Faust in ihrer Traumfaust sozusagen symbolisieren. Und er hat dann diese Muskelspannungen gemessen und hat dabei festgestellt, dass die im Traum geschätzten 10 Sekunden ziemlich genau mit unseren irdischen 10 Sekunden übereinstimmten. Also zumindest hätte auch ein wacher Mensch es nicht genauer schätzen können. Das heißt, zumindest Klarträume scheinen etwa in der gleichen Zeit wie unsere Zeit abzulaufen.
Ja, zumindest also die in dieser Messung, ja. Aber naja, es ist ja irgendwie ein interessantes Konzept, aber offensichtlich hat sich bis jetzt noch nicht bestätigen lassen. Ja. Herr von Butler, wir haben doch...
Entschuldigung, ich fand sehr interessant die Bemerkung von Herrn von Butler über diese Entführungen. Das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Trotzdem möchte ich eine kurze Sache hier erwähnen. Also, ich weiß nicht, war das ein Zufall oder ein Glück oder ein Unglück, eine Gelegenheit, mit einer jungen Frau zu arbeiten, die solche Erlebnisse hatte hier in Berlin. Sie kam zu mir in einem Zustand von totalen, fast Nervenzusammenbruch, mit schrecklichen Ängsten. Und die hat mit sehr viel Mut dann diese Erlebnisse überarbeitet. Dabei haben wir festgestellt, zu unserer Überraschung, dass Minimum in ihren Erlebnissen war eine der Kern der Sache und ihre Ängste lag daran, darin oder daran, egal, dass sie in diesen Erlebnissen sozusagen außerhalb von Raumzeit überhaupt war. Und der Mensch, das menschliche Bewusstsein ist überhaupt daran nicht gewöhnt, solche Erfahrungen zu machen und hat davon schreckliche Angst. Also, um diese Lücke zu fühlen, hatte sie alles Mögliche gepackt mit Wesen, mit Außerirdischen, mit unterschiedlichen Sachen. Und ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um durch alle diese Ersatzerinnerungen sich durchzukämpfen, um zu Kern der Sache zu kommen. Und der Kern der Sache war, dass das tatsächlich eine vernetzte Intelligenz war. Das war eine Art der Kommunikation, das war ein Kommunikationsprozess. Nur das Problem ist, dass beide Seiten, sowohl diese Frau als auch die andere Seite, sie waren nicht kompatibel, wie wir das sagen könnten. Also diese Kommunikation musste in einem virtuellen Raum stattfinden. Und damit hatte die Frau auch Probleme, weil sie wurde darüber nicht aufgeklärt sozusagen. Das hat sich alles im Laufe der Arbeit gezeigt erst. Und um in dieser virtuellen Raum, damit dort überhaupt zu einem Kontakt kommen kann, der Mensch muss in einem anderen Bewusstseinszustand sich befinden als sein normales Tagesbewusstsein, wenn er zum Beispiel in der Bank geht. Und das ist gerade das Problem. Zusammen mit dieser Frau haben wir ein Experiment gewagt, was auch sehr mutig von Seite dieser Frau war. Wir haben versucht, das ganze Spielchen umzudrehen. Also, wenn ein Mensch kommunizieren kann in einem virtuellen Raum, in einem veränderten Bewusstseinszustand mit einer anderen Intelligenzform, egal, Vergangenheit, Zukunft oder Außerirdische, dann konnte man theoretisch den Menschen in so einen veränderten Bewusstseinszustand bringen und dann dieser Mensch konnte versuchen, den Kontakt aufnehmen in einem virtuellen Raum und sozusagen kommen, hallo Jungs, kommt jetzt, bin ich bin jetzt der Regisseur. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das Thema für diese Sendung, deshalb möchte ich das nicht vertiefen, aber im Grunde genommen hat dieses Experiment geklappt und hat auch zu vielen neuen Erkenntnissen auf diesem Gebiet geführt. Und soweit ich weiß, jetzt diese Frau lebt ihr ein ganz normales Leben und hat keine Ängste mehr. Sie hat in ihrem Leben Platz für diese Erlebnisse gefunden und lebt normal.
Ja, absolut faszinierend. Also man kann sich da in verschiedenste Räume begeben und in verschiedensten Kombinationen eigentlich dann auch kommunizieren. Also Hyperkommunikation ist sicher auch ein interessantes Stichwort. Trotzdem möchte ich jetzt auf was eingehen, was Herr Butler am Anfang der Sendung gesagt hat, nämlich auf die Frage hin, wie es denn jetzt mit der Zeit aussieht, ob man auch in die Zukunft reisen kann. Das haben Sie bejaht, Herr Butler. Sie haben aber auch gleichzeitig gesagt, dass man immer quasi in eine mögliche Zukunft kommt. Jetzt die umgekehrte Frage, kommt man nie in die wirkliche Zukunft?
Was ist die wirkliche Zukunft?
Nein, das ist...
Ja, ich meine, die dann wirklich passiert. Ja, gute Frage. Ja,
nein, aber. Natürlich, die Zukunft, in die man sich hineinbewegt, ist auch eine Realität. Das sind einfach überlagerte Zukunftsereignisse und wenn ich in die Zukunft reise, bringe ich diese überlagerte Zukunftsereignis zum Kollabieren. Das heißt, es wird dann zu meiner Zukunft. Wenn ich zurückkehre, darf man nicht vergessen, dass es unendlich viele Ereignisse gibt in der Zukunft. Und die sind auch beinahe identisch. Nur vielleicht ein anderes Beispiel, wenn das ja oft angeführt wird, das sogenannte Granny-Paradoxon. Wenn ich in die Vergangenheit reise, könnte ich ja theoretisch zurückreisen und meinen, jetzt nicht als außerkörperlich reisen, sondern als normale Zeitreisender. Dann könnte ich ja meinen Urgroßvater aus Versehen umbringen, keiner würde das bewusst gern tun. Dann würde ich nicht existieren, weil ja ich nicht gezeugt wurde später. Das heißt, ich konnte also auch nicht zurückreisen. auch wenn ich jetzt als zurückreisen würde und dieses Problem verursachen würde, wenn ich zurückkehre zu meiner Zeit, wäre es nie passiert. Das heißt, es sind immer meine eigene Zeitweltlinie, die ich habe. Es ist wie ein Eisenbahngleis. Wenn ich in die Zukunft reise, dann nehme ich eine Abzweigung und gehe auf ein zukünftiges Ereignis zu. Da passiert dann alles Mögliche. Ich kehre zurück, komme aber wieder in mein altes Gleis und es ist nicht passiert. So einfach ist das. Deswegen mit den Lottozahlen. Es gibt da unendlich viele interessante Beispiele als Paradoxon. Vielleicht noch eine Bemerkung, die ich gern machen würde über Entführungsfälle. Ich bin sehr gut befreundet gewesen mit dem Professor John Mack. John Mack, Pulitzer-Preisträger, der ja das Buch Entführt geschrieben hat, das für Furore gesorgt hat. Ich war sein Verleger, weil ich ja auch einen Verlag aufgebaut habe, den Pettender Verlag, und ich habe ihn damals verlegt. Und ich habe mit ihm gesprochen über diese Entführungsfälle und habe gesagt, ja, ich bin eigentlich eher überzeugt, dass das UFO-Phänomen etwas Reales ist, etwas Materielles, etwas, was man anfassen kann. Es gibt genügend Fälle, die das auch belegen. Da sind Spuren, Landespuren, Personen, Entführungsopfer haben irgendwelche Verletzungen gehabt oder körperliche Merkmale. Er hat damals 2000 Fälle untersucht. Er sagt, die Fälle, die ich untersucht habe, gehe ich davon aus, dass die Personen nicht irgendwie psychisch krank waren, sondern es war ein reales Erlebnis. Aber, und jetzt kommt es, aus meiner Sicht, und John Mack war Psychiater, ich bin der Ansicht, dass das eine andere Ebene ist, eine andere Daseinsebene, eher eine Art, so hat er es genannt, der psychische Ebene. Und dass es nichts damit zu tun hat mit, wie man im Englischen sagt, Nuts and Balls, also Schrauben und Muttern, also nichts Materielles in dem Sinn. Das heißt, diese Entführungsfälle kann man wirklich unterscheiden. Es gibt welche, die wahrscheinlich ganz materiell sind, und andere wieder, die sich in irgendeiner psychischen Ebene abspielen. Und deswegen, wenn man Klartraumphänomene hat oder aus dem Körper reisen kann, ist es wahrscheinlich auch möglich, diese anderen Ebenen aufzusuchen. Ich habe nur persönlich so viel zu tun, meine Realebene kennenzulernen. Und ich mache, man darf es nicht vergessen, seit über 50 Jahren mache ich außerkörperliche Reisen und erkunde immer wieder neue Orte, neue Plätze, neue Ereignisse, die sehr spannend sind. Und ich habe auch bestimmte Hemmungen, solche Ebenen aufzusuchen, andere Daseinsebenen, wo ich mich vielleicht nicht so ganz sicher fühlen würde. Aber existieren tun sie wahrscheinlich schon. Es ist einfach so, dass nichts unmöglich ist. Das ist, was die Quantenphysik ja deutlich zeigt. Alle Möglichkeiten sind überlagert vorhanden. Es ist alles ist da und nicht hier und nicht dort, sondern überall. Und es sind wir, die wir diese überlagerten Ereignisse zum Kollabieren, zur subjektiven Realität machen. Das so einfach ist das. Wenn ich einen anderen Planeten außerkörperlich aussuche, dann benutze ich die Realebene. Dann weiß ich, dass dieser Planet vorhanden ist. Aber ich weiß auch, dass meine Art des Beobachtens die Dinge eben wirklich werden lassen. Es ist die Möglichkeit, die wir haben, des Wahrnehmens, die Dinge realisieren. Und ob das der Klartraum ist oder die Astralreisen, es ist immer das Gleiche. Oder in unserem Tagesbewusstsein. Das hat ja Einstein veranlasst, mal zu sagen, was soll denn das heißen? Wenn ich den Mond nicht beobachte, existiert er dann nicht? Und daraufhin haben dann seine Gegner oder seine Kritiker gesagt, ja, wenn niemand den Mond beobachten kann, existiert er auch nicht. Es ist erst durch das Beobachten, dass er da ist. Da können wir eine Sache drüber streiten, was das bedeutet. Oder Zeilinger, der die EPR-Effekt-Versuche macht in Wien, ein großartiger Mann, der ja einmal das Beispiel gebracht hat, die Kuh in Tirol, wenn ich sie beobachte, ist sie da. Wenn ich sie nicht beobachte, existiert sie nicht. Wie wollen wir feststellen, ob sie wirklich existiert, wenn wir sie nicht beobachten? Indem wir ein Foto machen, dann heißt der Fotoapparat der Beobachter. Wir schauen uns das Bild an. Es ist eigentlich durch unsere Wahrnehmung, dass Dinge existieren. Und das ist auch der Sinn meiner Ansicht nach von Klarträumen und den außerkörperlichen Reisen, dass wir die Dinge beobachten, wahrnehmen und damit die Dinge existieren lassen und unser Potenzial auch erweitern. Das ist das Tolle, das ist ein neuer Schritt meiner Ansicht nach in der Evolution und ist deswegen das, was Herr Bludow und Frau Xia machten, so wichtig. Das heißt, ob das intuitive Logik ist oder emotionale Logik oder eigentlich alles, was auf diesem Gebiet passiert, ist unglaublich wichtig. Und alle Hörer, die heute uns zuhören, sollten einfach verstehen, dass wir ein latentes, phänomenales Potenzial in uns tragen und dass es Möglichkeiten gibt, die viele noch nicht genutzt haben, wie das Klartraumphänomen oder die außerkörperlichen Erfahrungen. Das führt viele Menschen weiter. Das macht das Leben lebenswert, denn wer will nur alle meine kleinen Entchen spielen auf dem Klavier? Die Möglichkeiten, ein ganzes Klavierkonzerto spielen zu können, das ist doch großartig. Und die das bedeutet, in unserer Möglichkeiten, das Potenzial zu erweitern, mehr zu sehen, mehr wahrzunehmen, mehr zu erleben, macht das Leben zu einem großartigen Abenteuer. Und da ist der Klartraum ein großartiges Instrument, aber natürlich auch meine außerkörperlichen Reisen, die ich durchführe. Und viele Menschen, die das gelernt haben, die vielleicht bei den Bluthoffs im Seminar sind oder bei mir, werden das bestätigen. Es ist einfach ein neuer Lebensabschnitt. Das Fenster wird aufgemacht zu völlig neuen Welten. Das ist großartig und man sollte dieses Potenzial eben auch nutzen.
Ja, Sie sprechen da natürlich was an, was also selbst über das, was wir heute besprechen, noch weit hinausgeht, nämlich, dass wir vielleicht nicht nur auf vielfältige Weise unsere Realität erfahren können, sondern dass wir eigentlich an der Entstehung dieser Realität tatsächlich ursächlich beteiligt sind. Also das ist natürlich ein Ding, wo es mir dann immer ein bisschen die Sicherungen raushaut, wenn ich versuche, darüber nachzudenken. Aber es ist tatsächlich, ich meine, das, was Sie alle hier heute beschrieben haben, das führt in letzter Konsequenz irgendwo schon auch dazu. Ich habe jetzt übrigens den Skype-Client online geschalten. Wenn man jetzt auf die Startseite geht, ganz unten beim Ankündiger findet man einen Link. Und wenn jemand nicht nur über Chat, sondern direkt mit dieser hochkarätigen Runde sprechen möchte und Fragen stellen möchte, dann bitte sehr gerne einfach anrufen. Ich hebe dann gleich ab, einfach dranbleiben und sobald dann derjenige, der gerade an Bord ist, ausgesprochen hat, wird dann der Hörer in das Gespräch integriert. Vielleicht, wir kommen jetzt ja doch, aber glaube ich, so ans Ende der Sendung so schön langsam, obwohl wir da, glaube ich, alle jetzt noch ewig sprechen könnten. Aber jetzt auch auf das, was Herr von Butler jetzt noch gerade angesprochen hat, hinbezogen, unser Körper kann ja nicht zwischen Traum und Wirklichkeit unterscheiden. Das ist ja eine Aussage, die ich jetzt schon öfter gehört und gelesen habe. Das heißt, unser Körper oder wir können eigentlich jetzt, das zeigt sich ja auch, wenn man dann Messungen vornimmt in Träumen etc. Wer möchte dazu irgendwas sagen?
Also ich würde es sehr wichtig halten, jetzt eine Bemerkung zu machen, was total die Denkweise von Herrn Butler jetzt untermauert noch und betont, dass wir normalerweise, obwohl wir uns bewusst sind, dass wir in einer Quantenwelt leben. Normalerweise sind wir zu sehr daran gewöhnt, dass unsere Realität, also die Realität, wo ich jetzt sitze und wo Herr Butler jetzt sitzt und wo Sie jetzt sind, dass das eine feste, objektive Realität ist. Und gerade in Astralreisenbereich oder in Klarträumen lernen wir, dass unsere Realität flexibler ist, als wir denken. Und man sehe und staune, in letzten Monaten kommt hier für alle Klarträumer und alle Astralreisende und Zeitreisende eine Hilfe von der Seite der Wissenschaft. Nämlich, man hat festgestellt, dass die Feinstrukturkonstante, die man in der Physik kennt, die sich aus mehreren anderen Naturkonstanten zusammensetzt, die ist, wie neueste Erkenntnisse zeigen, nicht so konstant, wie man meinte. Sie ist überhaupt nicht konstant.
Ist variabel.
Ja, und sie verändert sich und jetzt arbeiten zwei Wissenschaftlergruppen unabhängig voneinander auf der Welt, um diese Sache noch genauer zu erforschen und zu besser zu fassen, weil Fakt, dass diese Konstante nicht konstant ist, was auch auf andere physikalische Konstante Einfluss hat, dieser Fakt ist meiner Meinung nach fast ein Anfang von einer Revolution in der Wissenschaft. Demnach wäre unsere Realität doch viel flexibler, als wir normal geglaubt haben. Und das ist natürlich auch, was ich persönlich faszinierend finde, wenn wir tatsächlich eines Tages feststellen, dass viele Naturkonstanten, die wir kennen, nicht konstant sind, dann kratzt man nicht an unserer Realität, sondern man wackelt schon.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Das ist hochinteressant. Das ist sehr spannend. Jagd auf Alpha. Ich habe da ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, über die Konstanten. Da hat Frau Christian völlig recht. Das ist eine Sensation eigentlich auch. Auch die Entdeckung, dass die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant ist, sondern wahrscheinlich variabel ist. Dass sie früher mal anders war, als sie heute ist. Das sind ganz neue Entwicklungen, die unsere Realität, die sogenannte Realität, wie viele sie gern sehen wollen, zum Wanken bringen. Und das eröffnet natürlich ganz andere Dimensionen. Also sehr spannend, gerade diese Frage der Konstanten.
Ja, wir haben den ersten Anrufer und wie passend, es ist Wingman, der auch das Theta Waves Forum betreut. Ich weiß nicht, Frau Foser, Herr von Butler, ob Sie das Theta Waves Forum kennen. Es ist ein kleines, aber sehr feiner Treffpunkt für Leute, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzen, OBEs etc. Wingman, bitte.
Ja, also das Thema ist gerade sehr interessant und zwar wollte ich mal darlegen, wie ich das sehe, quasi die Zusammensetzung der Realität und ich würde das so ausdrücken, die Grundsubstanz oder ja das Grundelement des gesamten Universums ist eigentlich Bewusstsein und ja dadurch beispielsweise, wenn man in einer weniger dichten Astralebene ist, sage ich mal, und in dieser Astralebene formen die Gedanken die Realität. Das heißt, was man denkt, formt sich quasi direkt zur Realität. Und diese physische Ebene, dieses physische Universum, wo wir jetzt quasi mit Körpern inkarniert sind, das ist eigentlich nur die stärkste Verdichtung davon. Das heißt, hier formt sich durch das Bewusstsein eigentlich auch die Realität, nur das ist wesentlich zäher, kann man sagen, wesentlich langsamer.
Ja. Wer möchte...
Das kennt man ja...
Wenn ich dazu was sagen darf, dann würde ich sagen, Sie sagten gerade, dass die Realität, die wir erleben, die am meisten verdichtete ist. Ich würde es so beschreiben, dass diese Realität, die wir erleben, im Grunde auch eine Art von Traum ist, nur das ist ein Traum, der von einem Kollektiv geschaffen wurde, nämlich nicht von mir alleine, sondern von denen, die mit mir zusammenleben. Dadurch ist die etwas fester gefügt.
Genau, also, weil Grunde, halt ein Konsens besteht.
Ja. Genau. Also im Grunde sieht es so aus, dass vom Standpunkt der Quantenphysik, besser gesagt von der Postquantenphysik des Bewusstseins, wie sie seit einigen Jahren von Physikern wie Fred Alan Wolf oder Jack Sarfati oder John Cramer propagiert werden, dass im Grunde die Ereignisse alle zunächst mal nur als Möglichkeiten vorliegen. Sozusagen, sie werden sozusagen als eine Art Quantenwellen, strömen sie auf uns ein. Sie können aus der Zukunft, aus der Vergangenheit, von sonst woher auf uns einströmen. Und dann sozusagen bieten sich diese potenziellen Ereignisse, bieten sich zur Realisierung an. Um jetzt wirklich davon eins real wird, muss es im Hier und Jetzt auf einen Resonanzpartner treffen, der sozusagen eine Gegenwelle aussendet, wodurch daraus eine stehende, stabile Welle wird, die eine Materialisierung erlaubt. Das hört sich jetzt furchtbar kompliziert an, ist es aber im Grunde gar nicht. Das Witzige ist dabei, dass normalerweise fast alle diese Ereignisangebote, die jetzt aus der Quantenwelt kommen, einfach wieder zerfließen, weil unsere ganze Umwelt viel zu wenig kohärent ist. Sie ist viel zu zerstreut, zu diffus. Aber
ja,
das Bewusstsein des Menschen zum Beispiel, auch anderer Lebensformen, arbeitet jetzt ja auf einem Gehirn. Und in diesem Gehirn haben die Wissenschaftler sogenannte Mikrotubuli entdeckt. Das sind so kleine Eiweißkörperchen, die man heutzutage als kleine Quantenbiocomputer ansieht. Und das Sensationelle dabei ist, dass diese Mikrotubuli im Gehirn zu einem hochkohärenten Zustand kommen können. Das ist ein Zustand, man nennt ihn in der Wissenschaft ein sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat. Das sind also, normalerweise können sich ja Materieteilchen nicht unbedingt benachbarte Materieteilchen im gleichen Zustand befinden. Das hat das sogenannte Pauli-Prinzip ausgeschlossen. Das gilt aber nicht für solche Bose-Einstein-Kondensate, wo sich sozusagen, da können sich also ganze makroskopische, hochkohärente, verschränkte Zustände aufbauen von Materie, die sozusagen im Gleichklang schwingen. Und normalerweise konnte die Physik bisher solche Materiezustände nur nahe des absoluten Nullpunkts beobachten, also bei sehr, sehr kalten Temperaturen, wo sich fast nichts mehr bewegt. Das Witzige ist, dass bei 37 Grad Celsius, also normaler Körpertemperatur, und bei einem biologischen System sich offensichtlich solche Bose-Einstein-Kondensate, also solche kohärenten Zustände, auch bei normaler Temperatur einstellen können. Und man geht heute davon aus, und das tun die Postquantenphysiker, dass sozusagen das menschliche Bewusstsein auf einem solchen kohärenten Kondensat arbeitet, dass eben jetzt die diesen Gleichklang aufweist, der befähigt ist, wirklich mit so einem Quantenereignis in Resonanz zu treten und es dann zu materialisieren. Das hört sich jetzt, wie gesagt, sehr kompliziert an, aber das ist eine wissenschaftliche Grundlage dessen, was auch Herr von Butter schon sagte. Durch unseren Vorgang des Beobachtens wird sozusagen, bricht die Vielfalt der Quantenereignisse zusammen und eins bleibt übrig, nämlich das genau, was zu uns resonanzmäßig am besten passt.
Das ist interessant.
Herr von Butler, haben Sie noch ein paar Gedanken zu diesem?
Ja, ich finde die Anregung von Ihrem Hörer ganz hervorragend. Er hat genau die Idee, dass ja eigentlich die Quantenphysik heute auch voll vertritt, dass das Bewusstsein eigentlich das Entscheidende ist. Die Wahrnehmung, wenn man so will. Die Frage ist sogar, dass ein Gedanke, den wir formen, der schon ist eigentlich vorher da, und das ist das, was Herr Bludow gerade sehr schön erklärt hat, wird dann eben zum Kollabieren gebracht und wird dann realisiert als Gedanke. Das Gehirn ist eigentlich nur noch so eine Art Resonanzboden danach, also eigentlich, wenn man so eine Art Transformer, der einfach diese überlagernden Möglichkeitswellen, also die Quantenwellen, dann, weil es sehr schön passt, als Resonanzphänomen zum Kollabieren bringt, und dann entsteht eben eine Wahrnehmung, und diese Wahrnehmung verursacht dann das, was wir als Realität bezeichnen. Also ich finde diese Anregung von dem Hörer ganz hervorragend, weil es ist eigentlich auch das, was die neuesten quantenmechanischen Ideen bestätigt. Das ist eigentlich das. Und ich habe es natürlich etwas plumper ausgedrückt, als Einstein gesagt hat, ist der Mond nur da, weil ich ihn beobachte. Er ist da, weil wir ihn beobachten. Es ist unser Bewusstsein, der den Mond verursacht. Das Gegenteil können wir nicht beweisen. Wenn keiner ihn beobachtet, den Mond, wie wollen wir wissen, ob er existiert?
Ja. Wingman, noch eine dazu Frage. Möchte ich auch noch was sagen. Ja, das führt natürlich zu einer, das geht natürlich zu viel weiterführenden Fragen. Zum Beispiel ist natürlich die Frage dabei, etwas, was beobachtet wird, das existiert auch. Ein Bewusstsein, das beobachtet sich ja auch selbst. Also wir existieren ja auch, wenn uns kein anderer beobachtet. Oder sagen wir mal ein Bewusstsein, das wir getrennt von uns wahrnehmen. Und wenn man jetzt noch weitergeht, könnte man sagen, der Mond, wie das in dem Beispiel war, hat auch ein Bewusstsein. Eigentlich hat alles ein Bewusstsein. Und das führt natürlich zu einer unendlichen Komplexität, kann man dabei sagen. Frage ist halt, was ist wirklich und was ist nicht wirklich.
Die Bemerkung, die Sie da eben machten, war höchst wichtig und höchst interessant, dass man sich ja auch selbst beobachtet sozusagen. Das ist jetzt genau der Knackpunkt, den wir auch damals in unserem Buch Fehler in der Matrix ausführlich aufgegriffen haben. Die Welt, so wie sie ist, sieht nur deshalb so aus, wie sie aussieht, weil sie nicht jetzt irgendein lieber Gott von draußen beobachtet, sondern weil wir sie beobachten, die wir selbst ein Teil dieser Welt sind. In diesem Moment, wenn man ein Beobachter ist, der gleichzeitig Teil des Beobachteten ist, entsteht eine Rückkopplung, wie ja jeder Tontechniker vom Radio weiß. Oder man kennt es auch, wenn man, ich weiß nicht, als ich Kind war, meine Mutter hatte so eine Frisierkommode mit so einem klappbaren Spiegel. Den konnte man zwei Spiegel so parallel stellen. Und wenn man sich dann dazwischen stellte, dann sah man so in beiden Seiten ein unendlich sich wiederholendes Bild. Also durch eine Rückkopplung entstehen ja Vervielfältigungen und es entstehen sogenannte selbstähnliche Objekte, die man auch als Fraktale bezeichnet in der heutigen Mathematik. Und die Erfahrung zeigt, dass unsere Natur voll ist von solchen Fraktalformen. Also egal, ob wir uns die Blätter der Bäume anschauen oder die Struktur unserer Lunge oder unseres Blutkreislaufs, alles, was lebt auf der Welt, auch die Kristallformen der Gesteine und sowas, das sind sogenannte Fraktalformen. Das sind Formen, die durch Rückkopplung entstanden sind. Das heißt, durch Beobachtung Prozesse, wo sozusagen ein Bewusstsein sozusagen sich selbst beobachtet und dabei manifestiert. Das heißt also, die Welt, wie wir sie haben, könnte gar nicht so aussehen, wie sie aussehen würde, wenn sie nicht durch Beobachtung entstehen würde von Leuten, die Teil dieser Welt sind.
Vielleicht ist das größte Phänomen, dass das Gehirn analysiert, wenn man es so nimmt. Das ist eben das Großartige. Das Bewusstsein analysiert das Bewusstsein, wobei wir dann vielleicht noch vom reflektierenden Bewusstsein sprechen sollten. Also das ist dann eine unglaublich spannende Sache. Und das ist das Großartige an unserer Existenz, dass wir hinterfragen können, dass ich selber mein Gehirn hinterfragen kann. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und was die Fraktale angeht, Mandelbrot und Feigenbaum, natürlich auch ganz toll, dass sich eigentlich alles in Fraktalen widerspiegelt. Da kommt man im holistischen Weltbild zum Ganzheitlichen. Das ist ja wieder ein anderer Aspekt, aber der natürlich, was die Quantenphysik geht, eine Rolle spielt.
Man konnte fast sagen, dass das Beste, was uns passieren konnte, ist der Fakt, dass wir passieren. Wir sind geschehen. Wir alle.
Ohne uns würde es das ist richtig.
Das ist richtig, ja. Wingman, hast du noch eine weitere Anregung oder eine weitere Frage?
Ja, ich wollte da noch ein kleines Beispiel bringen, und zwar auch aus weniger dichten Ebenen, also was so landläufig Astralebenen genannt wird. Und zwar Robert Monroe beschreibt da diese zum Beispiel Glaubenssystem-Territorien, dass man zum Beispiel große Bewusstseinsgruppen hat, die kollektiv nach dem Tod eine Realität erschaffen. Da gibt es dann quasi die verschiedenen Paradiesvorstellungen und alles, die sich dadurch so fest manifestieren. Also Glaubenssystemterritorien oder wie könnte man es noch nennen? Also er nennt es Glaubenssystemterritorien. Dann gibt es halt noch Treffpunkte, die kollektiv von mehreren Bewusstseinen aufrechterhalten werden. Und je mehr Bewusstseine quasi so eine Ebene aufrechterhalten, desto dichter wird die, desto manifester. Und man könnte vielleicht sagen, dass ein Traum oder Klartraum, dass das nur von einer Person aufrechterhalten wird und deshalb sehr flüchtig ist. Aber sobald sich mehrere Personen daran machen und so eine gleichförmige Umwelt erschaffen, dann wird diese richtig fest manifestiert und kann auch von einem einzigen Bewusstsein nicht mehr so leicht verändert werden. Und ich denke mal, so ähnlich ist es auch im physischen Universum, nur dass das hier wesentlich langsamer und zäher vorangeht, mit Zeitverzögerung sozusagen.
Ja, bedeutet das, dass wir uns quasi aus uns selbst schöpfen, dass wir unsere eigene Quelle sind?
Das könnte man vielleicht so formulieren, ja. Und es gibt ja diesen Verne-Effekt, wird der, glaube ich, genannt, bezieht sich auf Jules Verne. Und zwar, er hatte ja damals diese Geschichte mit der Mondlandung geschrieben. Und ja. Dass man quasi, um etwas zu erreichen, dass man quasi erstmal im Bewusstsein die Vorstellung haben muss, um etwas zu manifestieren. Zum Beispiel hätte es wahrscheinlich nie Raumfahrt oder Mondlandung gegeben, wenn sich das nicht vorher irgendjemand mal ausgedacht hätte, im Bewusstsein manifestiert hätte. Weil ja, dadurch wird erst die Möglichkeit geschaffen.
Das finde ich ist auch einer der interessantesten Aspekte der Science Fiction. Irgendwer der Gäste, der noch etwas dazu sagen möchte?
Na, ich weiß zum Beispiel, dass Nikola Tesla, also die meisten seiner Erfindungen, also komplett im Gehirn sozusagen seiner Vorstellung durchkonstruiert hat und erst wenn er sie im Gehirn ausprobiert hat und sie funktionierten, dann hat er sie gebaut erst. Ich meine, dazu braucht man natürlich eine Fähigkeit, ein fotografisches Gedächtnis und Tesla war ja ein außergewöhnlicher Mann, aber dass das ohne weiteres möglich ist. Und es gibt ja auch die Frage, wenn man jetzt weiß, dass die Quantenereignisse auch aus der Zukunft in die Vergangenheit reichen können, inwieweit jetzt nicht sogar Erfindungen sogar aus der Zukunft mit initiiert werden können, dass Impulse aus der Zukunft kommen, die einen Erfinder erst die entscheidenden Impulse geben, etwas zu erfinden, weil die Impulse aus einer Zukunft kommen, wo es eine Erfindung schon gibt sozusagen, wo sich sozusagen die Katze in den Schwanz beißt, ne?
Ja, das ist
äußerst. Vielleicht noch eine Bemerkung mit der Quantenphysik, das klingt verrückt, aber bei klassische Beispiel ist ein Elektron. Ich kann ein Elektron messen, als wenn man so will, als Teilchen wahrnehmen. Aber ich kann das Elektron dazu bringen, in der Vergangenheit etwas anderes zu tun, als was es getan hat. Als Beispiel, ich bin gestern oder vorgestern ins Kino gegangen, aber im Nachhinein kann ich praktisch das so verändern, dass ich nicht im Kino war, sondern irgendwo anders war. Das klingt absolut verrückt, aber das ist in diese verrückte Quantenwelt ist eben so. Gerade das Zwei-Spalten-Experiment ist ja auch ein klassisches Beispiel. Da passieren Dinge, die eigentlich unserer normalen Vernunft widersprechen. Das heißt, ich kann also Dinge verändern in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft oder die Vergangenheit zum Teil ungeschehen machen und was anderes machen. Das ist diese Folge der Quantenphysik. Aber wir befinden uns, wir sind ja quantenphysikalische Lebewesen. Das darf man nicht vergessen. Unser Gehirn ist ein quantenmechanisches Messinstrument. Und wenn wir im Klartraumphänomen uns befinden oder aus dem Körper draußen, dann kommt eben diese Quantenwelt zum Tragen. Das heißt, das, was wir als Geschehnisse, Ursache und Wirkung, Raumzeit, Phänomene, wie wir sie kennen, mit Entfernung und Begrenzung, die spielen dann keine Rolle mehr. Und das ist eben das Großartige an dieser, bei diesem Phänomen, dass wir eben dadurch eben unser Potenzial auch erweitern können, weil diese Begrenzung, die wir kennen, räumliche, zeitliche Begrenzung, Schwerkraft, materielle Objekte, spielt keine Rolle. Es gibt diese Nichtlokalität, das ist ein ganz entscheidender Faktor in der Quantenphysik, die kommt zum Tragen im Phänomen Klartraum oder bei den außerkörperlichen Erfahrungen. Die Nichtlokalität spielt eine ganz große Rolle und macht Dinge, die verrückt erscheinen, aber gleichzeitig auch großartig.
Ja, auch im räumzeitlichen Sinne kann man sagen, beides zusammen. Ja,
genau so
ist es. Es gibt zum Beispiel, von der Technik habe ich mal gehört, dass man sich selber Energie oder positive Gedanken in eine Situation schicken kann, die man früher erlebt hat, zum Beispiel eine schwere Situation im Leben, und man schickt sich positive Gedanken und Energie dahin, und das kann dafür sorgen, dass man diese Situation quasi in der eigenen Vergangenheit besser bewältigt und in der Gegenwart besser damit klarkommt oder mehr Energie zur Verfügung hat.
Wo das ist natürlich lustig, völlig gegen... Lustig, dass du das sagst, weil ja? Ich mache das manchmal.
Interessant.
Ich bin überzeugt, dass das funktioniert. Ich habe das irgendwo einmal gelesen, ich glaube in einem Channeling, und ich habe das als eine wirklich tolle Idee befunden, und ich mache das, und ich, also zumindest gibt es einem ein sehr gutes Gefühl. Hat irgendeiner der Gäste auch einmal Erfahrung mit sowas gemacht, dass man sich quasi rückwirkend in der Vergangenheit selbst Hilfe zukommen lässt? Hallo?
Nein, also ich habe solche Erfahrungen nicht gemacht.
Okay. Ja, aber also ich kann nur bestätigen, ich mache das manchmal, ich weiß es nicht, ob es wirklich in dem Sinne hilft, aber ich habe schon ein paar Mal festgestellt, dass es mir zumindest ja ein sehr gutes Gefühl gegeben hat. Wingman, ich danke dir, das war wirklich ein toller Beitrag, und ich glaube, wir sollten einmal auch eine Sendung vielleicht machen, denn wie man sieht,
schon,
bist du in diesem Gebiet
so tief,
sehr, sehr bewandert, und bis jetzt hast du dich ein bisschen
geschaut. Das ist so ein weitläufiges Thema.
Ja,
ich werde mal schauen, wann wir Zeit haben. Also ich kann schon mal verraten, im Theta Waves, da werden wir jetzt auch ein neues Projekt anfangen. Da wird es halt konkret um die Erforschung der Phänomene gehen, dass sich halt auch völlig neue Herangehensweisen ausgedacht werden müssen. Und Remote Viewing wird auch dazu gehören, aber das steckt noch in den Kinderschuhen. Nur wenn es soweit ist, da werde ich es auf jeden Fall ins Hörerforum posten.
Okay, danke Wingman für den Beitrag und bis bald.
Alles klar.
Ich wollte noch daran ein bisschen erinnern, dass in einer Quantenwelt schon David Bohm mit einem Begriff operiert hat, dass man sogenannte aktive Information nennt. Diese aktive Information ist eine intelligente Form von Information und Energie und noch dazu eine, die aktiv handeln kann. Und das kann auch eine immens große Rolle spielen bei bestimmten Entdeckungen, Inspirationen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt total aus irgendwelcher Zukunft kommen. Nicht jede Zukunft hat eine Zukunft, aber schon allein aus einem Informationsfeld. Wenn man dazu Zugang hat, dann kann man auch auf diese Art und Weise viele viele Ideen, Inspirationen, Erfindungen zustande bringen, die entweder ganz groß sind, wie zum Beispiel Edison oder andere große Erfinder, aber auch zu Erfolgen führen können. Zum Beispiel, es ist bekannt, dass Frank Elstner seine Sendung Wetten, dass im Traum ausgeträumt hat. Und er hat auch tatsächlich eine Information geschnappt, wie die ganze Sendung sein soll. Praktisch so direkt, das war kein Klartraum, das war direkt ein normaler Traum. Er hat das aus einem Informationsfeld bekommen, sozusagen als Geschenk.
Ja, höchst interessant.
Es sind ja viele Erfindungen gemacht worden im Traum. Das sollte man noch gleich nochmal anschließen, weil das passt natürlich sehr schön hier. Ob das die Benzosäure ist oder so, sind immer wieder große Entdeckungen im Traum gemacht worden. Und weil der Traum eben Zugang hat, der Möglichkeiten öffnet, die wir im normalen Wachbewusstsein gar nicht haben. Der Traum öffnet hier Schranken. Und da sind viele interessante Entdeckungen, Entwicklungen, kreativ, weil der schöpferische Prozess, ob das Bilder sind oder Kompositionen, in der Welt der Musik, der Malerei, der Schriftstellerei, der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, der Chemie, viele Entdeckungen sind im Traum gemacht worden.
Unter anderem ist die Nähmaschine im Traum erfunden worden und der Kugelschreiber. Das fällt mir gerade noch ein. Bei der Nähmaschine weiß ich, dass im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert ein Mann da an solcher Nähmaschine gesessen hat, aber die hat nicht funktioniert, weil er das Nadelöhr oben an der Nadel und nicht unten angemacht hat. Und dann hatte er einen Traum, wo er von Eingeborenen irgendwo in Afrika verfolgt wurde, die mit Speeren auf ihm warten und die Speere hatten an der Speerspitze ein Loch. Und das hat ihm dann nächsten Tag die Idee gegeben, das Nadelöhr unten zu machen und dann hat die Nähmaschine funktioniert.
Und die Nähnadel, die berühmten Maschinen, ja.
Ja, genau, die berühmten Nähnadeln bei diesen mechanischen Nähmaschinen, wie man sie dann damals hatte, die man mit dem Fußpedal betreiben musste noch, nicht? Ja. Und ähnlich ist auch der Kugelschreiber der kleckerte dann immer diese Kugel, die man da vorne einsetzen musste, um damit die Mine jetzt also sauber schreibt. Auch das war eine Erfindung, die aus einem Traum stammte. Dann natürlich die Entdeckung des Benzolmoleküls durch Friedrich Kekulé von Stradonitz, der da in nachts im Traum eine Schlange sah, die sich in den eigenen Schwanz beißt, wodurch er diese Struktur des Moleküls entdeckte. Oder eben auch
Niels Bohr. Niels Bohr mit dem Atommodell von Niels Bohr, auch im Traum entstanden, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Das sind also viele Beispiele. Und wir haben wieder einen Hörer in der Leitung. Herbert, hallo.
Hörst du mich?
Ja, wir hören dich. Stell bitte die Frage, die du hast.
Ja, sehr schön. Also ich kann wegen mir nur recht geben. Ich komme da nur aus einer leicht bisschen anderen Richtung. Meine Frage ist generell, kennt ihr das Buch von Catherine Scheinberg? Weil ich fand das einen interessanten Aspekt überhaupt an Traumarbeit, der jetzt mal ein bisschen wegführt von diesen ganzen großen Meta-Quantenphysik und bla, sondern mal einfach, um mit den alltäglichen Sachen ein bisschen besser klarzukommen, auch mit der eigenen Intuition und eigenen Navigation. Darf ich noch einen Moment?
Ja, ja.
Die hat in New York eine Schule Images oder so, dass ihr Wissen speist sich aus der traditionellen jüdischen Lehre, Kabbala und so weiter, Isaac den Blinden und so weiter, ist auch im Buch erklärt. Und zwar ist es praktisch die Schule, wie auch damals die Hebräer ihre Propheten und so klar gekriegt haben, dass sie praktisch durch eine Schule gingen, wo die beiden Gehirnhälften synchronisiert werden, wo man klarer, geerdeter wird und Schritt für Schritt auch so ein paar Ego-Schichten durchsichtig macht und um einfach das, was im Traum nachts passiert, auch am Tag erlebbar zu machen, um dadurch einfach viel besseren Zugang zur Intuition zu haben. Weil letztendlich für viele ist das, was im Traum passiert, letztendlich nur ein Notventil, weil diese
Ja.
Hallo?
Ja, ist, glaube ich, jetzt irgendwie
verschwunden. Muss dann blockiert werden.
Die Frage zu antworten. Also Es ist jetzt vielleicht dadurch, dass wir jetzt mit Herrn von Butler zusammen uns so begeistert in die ganze Quantenphysik begeben haben, der irrtümliche Eindruck entstanden, als würden wir uns alle drei hier nur mit solchen quantenphysikalischen Phänomenen beschäftigen. Das ist natürlich nicht der Fall. Sowohl wie ich die Seminare und Vorträge von Herrn von Butler kenne, ist er da ausgesprochen praxisorientiert und arbeitet da durchaus auch ganz alltäglichen Problemen der Menschen. Und das Gleiche gilt natürlich für uns auch. Also wer unser Buch Intuitive Logik kennt, der weiß, dass da der Führer in das Reich des Klartraums, da wird diese Quantenphysik natürlich kurz angesprochen, um einen wissenschaftlichen Background zu geben. Aber im Großen und Ganzen geht es eher darum, wie gehe ich mit dem Hund um, der im Traum gegenüber von mir sitzt sozusagen. Was mache ich mit dem? Wie werde ich mit dem fertig? Oder was mache ich, wenn ich einem Verwandten im Traum begegne oder sowas? Das sind ja gerade die interessanten Sachen, wo man selbst als Mensch, da gebe ich dem Hörer vollkommen recht, mit der Quantenphysik nicht weiterkommt, und man braucht etwas Praktisches, was sich im eigenen Leben einsetzen lässt. Strategien für das eigene Leben, Mentalstrategien, das ist genau das, wo die intuitive Logik ja ansetzt, wo man also sozusagen sagt, der Klartraum ist Übungsfeld, wo ich Szenarien erproben kann, bevor ich sie in der Realität durchspielen muss, wo ja immer die Gefahr des Scheiterns besteht. Ich kann also im Traum versuchen, mich in irgendeiner Situation auf neue Art und Weise zu verhalten, und wenn es nicht klappt, dann war es halt nur ein Traum. Habe ich nichts verloren, ich kann es dann nächste Nacht mit einer anderen Variante probieren, solange bis ich der Überzeugung bin, jetzt habe ich die richtige Strategie entdeckt, wie ich weiterkomme. Das sind Methoden, die jetzt nicht von uns ausgedacht worden sind, sondern die kommen direkt aus den Chefetagen des Shell-Konzerns, eines der größten Industrieunternehmen der Welt. Und es ist sicherlich kein Zufall gewesen, dass der Shell-Konzern die Finanzkrise des Jahres 2008, 2009 mit am besten überstanden hat, ohne großartige Verluste zu machen, weil dort bereits in den Planungsetagen des Managements bereits mit diesen intuitiven Logikmethoden gearbeitet wurde, was kaum jemand weiß. Ebenso, dass auch die US-Geheimdienste inklusive der CIA auch mit solchen Methoden inzwischen arbeiten und dabei sogar ganze Szenarien bis ins Jahr 2025 erstellt haben, wie sich unsere Welt weiterentwickeln könnte, damit dem US-Präsidenten da entsprechende Planungswerkzeuge in die Hand gegeben werden können, wie er seine Politik ausrichten kann und so weiter. Also das sind also die ganze intuitive Logik, und dazu gehört das dazu, sind also ausgesprochen praxisnahe Methoden, um sein eigenes Leben besser in den Griff zu kriegen.
Ja, und es hat jetzt noch ein zweiter Hörer währenddessen angerufen, und als ich ihn reinnehmen wollte, sind jetzt leider beide aus der Leitung geflogen. Herbert, Entschuldigung, ich hoffe aber, dass deine Frage beantwortet wurde, und der andere Hörer, der jetzt angerufen hat, vielleicht morgen noch einmal anrufen. Ja, höchst spannend. Also wir kommen da, glaube ich, ziemlich vom Hunderte ins Tausende. Vielleicht, um dem Ganzen noch kurz eins draufzusetzen, Remote Viewing, ist das auch ein Thema?
Remote Viewing ist ein Thema, mit dem wir uns auch schon mal intensiv beschäftigt haben. Das ist eigentlich ein Thema für eine eigene Sendung, würde ich sagen.
Aber es hat eigentlich mit diesem Thema, mit dem wir heute gesprochen haben, hat es damit zu tun, oder ist das eine ganz eigene Geschichte?
Das hat schon indirekt damit zu tun.
Okay, wir haben jetzt einen weiteren Hörer, Robert. Bitte.
Hallo, sei gegrüßt.
Ja, sei gegrüßt. Stell deine Frage, deine Verbindung ist eher schlecht.
Genau, es ging nochmal um das Thema.
Ja? Irgendwie verstehen wir dich.
Es ging nochmal.
Stell einfach.
Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser.
Ja, stell einfach ganz schnell deine Frage, weil.
Ich wollte noch sagen, wie man Sachen aus der Zukunft zum Beispiel verändern kann. Zum Beispiel einen Verkehrsblitzer.
Ja. Okay, leider, die Verbindung haut nicht wirklich hin.
Das funktioniert nicht so gut.
Das funktioniert nicht sehr gut. Vielleicht bevor man anruft, seine Skype-Verbindung testen. Da gibt es ja einen Testanruf, und das kann man dann kurz ausprobieren, am besten vor der Sendung, und dann sollte das besser hinhauen. Also Remote Viewing ist also
verwandt. Kommt mit rein. Ich meine, die Stanford-Universität hat ja enorme Forschung mit Puthoff und Tark und anderen gemacht hier. Yeah. Auch für die CIA. Übrigens wurde ja für die CIA war das Forschungsprojekt. Und da sind sehr spannende Resultate entwickelt worden. Da sind direkt die Ziehspione ausgebildet worden. Das Problem ist bei diesen ganzen paranormalen Geschichten ganz anders als im Klartraum und außerhalb des Körpers, also bei Astralreisen, ist, dass bei diesen Versuchsreihen das auf Kommando nicht immer funktioniert. Das heißt, der Proband muss in einer bestimmten Verfassung sein und wenn es dann unter Laborbedingungen gemacht wird, ist es halt nicht immer abrufbar auf Kommando. Da waren eher die Probleme. Aber die Helga Hammett und andere Versuchspersonen haben enorme Resultate erzeugt. Und das zeigt einfach, dass der menschliche Geist hier in der Lage ist, Dinge zu tun, die wir normalerweise gar nicht kennen würden oder gar nicht akzeptieren würden. Das ist eben das Spannende. Die Ziehspione sollten russische U-Boote ausspionieren und das ist zum Teil auch ganz großartig gelungen. Nur anders, wie gesagt, beim Klartraum, wo man doch ziemlich gute Resultate erzeugen kann oder bei den außerkörperlichen Reisen sowieso, ist es eben bei Versuchspersonen, die sich zwar in eine bestimmte Verfassung bringen, das heißt durch Meditation oder durch autosuggestive Möglichkeiten, die sind eben nicht auf Kommando immer machbar. Das heißt, die Resultate sind nicht bewusst auf Kommando zu erreichen. Da war eher das Problem, aber indirekt hängt es natürlich mit dem auch wieder mit unserem Geist zusammen, mit unserem Bewusstseinsphänomen, dass wir in der Lage sind, hier regelrecht Remote Viewing heißt ja, dass wir in die Ferne schauen, hellseherische Fähigkeiten haben, die uns in die Lage versetzen, Dinge zu sehen, die weit entfernt sind, die wir gar nicht kennen. Es gibt dann andere Beispiele, wo praktisch der Ort festgelegt wurde und dann per Zufallsgenerator in geschlossenen Umschlägen der Versuchspersonen gegeben wurde. Und die musste dann feststellen, wo eine Person 2 Stunden vorher welchen Ort sie aufgesucht hat. Das hat recht gut geklappt. Also diese Fähigkeiten existieren, ob das präkognitive Fähigkeiten sind oder Remote Viewing oder retrospektives Sehen, das heißt in die Vergangenheit Dinge zu erkennen. Wir wissen, dass auch die Polizei manchmal Personen verwendet hat, die diese Möglichkeiten eingesetzt haben, um einen Tatort zu entdecken oder möglicherweise sogar eine versteckte Leiche. Das heißt, diese Fähigkeiten existieren und hängen einfach mit dem menschlichen Geist zusammen und so indirekt eben auch mit dem Phänomen, wenn man will, des Klartraums und der außerkörperlichen Erfahrung.
Ja, also ich bitte.
Wir haben eine gewisse Zeit mit dem Remote Viewing experimentiert und ich muss sagen, dass der beste Freund war bei uns unsere Computer. Und wir haben gebeten, ganz fremde Menschen in unserem Computer eine ganze Liste von Targets zu geben, so dass wir diese Orte nicht kannten oder diese Ereignisse nicht kannten und dann Computer musste durch Zufall eine verschlüsselte Zahl lösen und wir gingen an solche Remote Viewing total unwissend, beide Seiten wussten gar nicht, um was es geht. Diese ganze Methode unterscheidet sich ein bisschen doch von den Ebenen, über die wir heute reden, Astralreisen, Klarträume, die ich würde diese Methode bezeichnen als eine Methode, die unglaublich viel Disziplin braucht und eine totale Ausschaltung jegliche Art der Fantasie. Wenn da irgendwelche Gedanken kommen, die vielleicht mit unserer Vorstellungskraft etwas zu tun hat, dann ist man wirklich, alles ist geplatzt. Wir kennen Joe McMonigal, der war hier bei uns in Berlin, der war dieser CIA-Spion. Er ist der Schwiegersohn von Monroe übrigens. Er war hier mit seiner Frau. Das war ein unvergessliches Abend für uns. Wir haben unsere Informationen ausgetauscht. Er ist natürlich auf seine Schweigepflicht weiter gebunden, obwohl er schon pensioniert ist. Aber was im zivilen Bereich Remote Viewing Methode betrifft, darüber kann er natürlich reden. Und er hat er hat mir eine wichtige Frage beantwortet, weil ich bemerkt habe, da je länger wir mit dieser Methode so privat manchmal am Wochenende experimentiert haben, desto mehr hat sich diese Methode entfernt von dem, was man darüber normalerweise lesen kann. Und er hat gesagt, das ist normal. Früher oder später jeder Remote Viewer entwickelt eigene Wege. Ein bisschen diese Wege unterscheiden sich von den Wegen, die man normalerweise kennt. Und übrigens eine Überraschung. Oh, eigentlich, ich mag Überraschungen nicht. In unserem Buch Intuitive Logik ist auf der Seite 188 ein Fragment, der heißt Wann bin ich? Und dieses Fragment fängt an, ich träumte und ich wusste, dass ich träumte. Das ist eigentlich eine Verpackung von einer Remote Viewing. Nur wir wollten doch hier noch nicht Remote Viewing in das Buch hineinbeziehen, aber das ist ein echtes Erlebnis, wo ein Remote Viewer tatsächlich eine Sitzung hatte und wollte etwas untersuchen und gestoppt worden war. Er stoß an bestimmte Grenzen und wurde bemerkt von Gruppe, die er erforschen wollte.
Ja, es gibt auch Major Ed Dames, der Technical Remote Viewing betreibt, und ich habe jetzt keine Ahnung, inwieweit das jetzt in das, was wir heute besprechen, rein spielt, aber der hat zum Beispiel auch einmal alle möglichen Entitäten aufgesucht, The Grays und so weiter, und also die sogenannten Grauen, und wurde dann auch von diesen Wesen bemerkt. Also die waren also relativ gut sensibilisiert auf sowas, und offenbar gehört es zur Spionageabwehr in kosmischen Dimensionen auch, dass man sich vor Remote-Viewern oder Astralreisenden schützt. Ich glaube, da sind wir noch relativ weit entfernt, aber die Frage ist, ja, bitte?
Ich wollte, da kommt die Zeitpolizei und dann sehen wir alle mau aus.
Genau. ich glaube, und wir kommen jetzt, glaube ich, so schön langsam zum Schlusswort hier. Vielleicht noch eine Schlussrunde für jeden der Gäste. Meine Frage wäre halt jetzt, wir haben heute Dinge besprochen, für die meisten Leute ist das alles sowieso Schwachsinn oder können eben nichts damit anfangen, aber wenn man sich näher damit auseinandersetzt, kommt man schon drauf, nun, in vielen dieser Dinge steckt eine sehr ernsthafte Realität, und die Wissenschaft, also die jetzt wirklich on the edge ist, findet ja auch immer mehr Dinge heraus, die dann Hand in Hand gehen mit diesen Erkenntnissen, von denen wir heute gesprochen haben, die natürlich auch größtenteils persönlicher Natur sind, und das ist eigentlich das Gute dran, weil das macht es lebendig. Aber die Quantenphysik, also wirklich die Hardcore-Quantenphysik, also Sie haben, Herr von Butler, Sie haben Herrn Professor Zeilinger erwähnt, die nähert sich eben auch an das an. Was bedeutet denn das Ihrer Meinung nach? Also fangen wir vielleicht beim Herrn Bludorf an. Was glauben Sie, wie sieht denn die Welt aus in 20 oder vielleicht gar nicht einen Zeithorizont nennen, aber in welche Richtung bewegt sich unsere Welt jetzt, wo wir uns der Tatsache gewahr werden, dass ja, die Welt eigentlich ganz anders ist, als wir uns das ursprünglich gedacht haben?
Also, ich sollte Herrn Bruder zuerst vielleicht.
Ist egal, wir können auch Sie anfangen, Frau Voser.
Wenn ich noch am Telefon bin.
Ja, bitte.
Also, meiner Meinung nach, wir bewegen uns eindeutig in die Welt der Information, in die Welt der intelligenten Informationen, in der Welt der Frequenzen, in die Welt, wo wir auch für diese Informationen sehr sensibel und sehr empfänglich werden, was einerseits eine große Sache ist, aber bei vielen Menschen zu großen Problemen führen kann, weil sie mit dieser Thematik nicht viel anfangen können. Aber ja, die Zukunft für mich, die Zukunft ist die Zukunft, gehört der Information, und zwar nicht in klassischem Sinne wie in Internet. Wie Internet ist so eine Vorbote von, wo man noch auf die technische Ebene etwas erreichen kann. Aber die echte Welt der Information wird bestimmte Elemente, die Internet hat, schon nicht haben. Und natürlich zu dieser Welt der Information gehören auf jeden Fall solche Begriffe wie Informationswelt, Informationsübertragung, Informationsverschlüsselung und Informationsspeichern. Das ist für mich irgendwie die interessante Zukunft.
Herr Bludorf, wie sehen Sie das?
Ja, ich will jetzt gar nicht mal so sehr meine persönliche Meinung dazu äußern. Ich kann da ein bisschen zitieren, was jetzt hier die Experten in Amerika da für die Zukunft auch ausbaldowert haben, was wir jetzt auch im letzten Kapitel unseres Buches da beschreiben. Die haben also mit Hilfe intuitiver Logik drei mögliche Szenarien für die nächsten Jahrzehnte ausgemacht. Das eine Szenario ist praktisch, alle machen so weiter wie bisher. Das ist ja so, wie unsere Politik zurzeit auch agiert, ne? Da stellen Sie fest, dass in den nächsten 20 Jahren einiges unumkehrbar den Bach runtergehen würde, wenn man das machen würde. Die zweite Möglichkeit wäre jetzt eine zunehmende gegenseitige Voneinanderabgrenzung, also sozusagen eine fragmentierte Welt zu erschaffen, wo jeder wieder gegen jeden und jeder nur seine eigenen Interessen durchsetzt. Auch das sind Aspekte, die man jetzt sieht. Auch das wird zu unumkehrbaren Schäden, speziell der Umwelt und auch zu neuen kriegerischen Auseinandersetzungen führen. Das dritte Szenario, was Sie entwickelt haben, das dann jetzt die Experten der Geheimdienste in Amerika, da läuft es im Prinzip darauf hinaus, dass in den USA sich eine Umweltkatastrophe abspielen wird, die so schwerwiegend ist, dass die Regierung merkt, dass sie nicht mehr mit ihrer unilateralen Politik weiterkommt, sondern dass sie auf Kooperationen angewiesen sind mit dem Rest der Welt, dass sie sozusagen, sie haben das als ein Beispiel da angenommen, es könnte zum Beispiel ein Hurricane New York verwüsten. Im Grunde ist es aber egal, welche Art die Umweltkatastrophe ist. Wir haben sie in diesem Jahr gehabt. Es war die Explosion der Deepwater Horizon, der Bohrinsel im Golf von Mexiko, was ja eine nie gekannte Ölpest heraufbeschworen hat. Auf diesem dritten Szenario, was die Geheimdienste auch sagen, worauf eigentlich jede Politik hinarbeiten sollte, ist darauf hinausläuft, dass es Vernetzung geben wird zwischen Regierungsstellen, Wissenschaftlern, privaten Nichtregierungsorganisationen, lokalen Bürgergruppen und so weiter, wo sozusagen die gesamte Bevölkerung durch Vernetzung ihr Wissen einbringt, um den Planeten zu retten. Und zumindest aus diesen Szenarien geht es daraus hervor, dass das eigentlich nach sehr schwerem Beginn und vielen Hindernissen der einzige Weg ist, der uns irgendwie noch aus dieser Krise herausführen kann. Und ich würde sagen, dem kann ich mich anschließen.
Okay.
Wir sozusagen das Kommunikationszeitalter dahingehend auch zu nutzen, es zu einem Kooperationszeitalter zu machen.
Ja, ist, glaube ich, eine gute Idee. Eine sehr gute Idee wahrscheinlich sogar. Und ja, in Ihrem Buch findet sich dann, in einem der hinteren Kapitel, finden sich tatsächlich sehr detailliert diese Szenarien.
Ja.
Und sind aber alle drei nicht so richtig positiv. Aber okay. Herr von Butler, wie sehen Sie die...
Die nächsten 20 Jahre, das ist eigentlich zu kurzfristig, um da große Veränderungen hier zu schildern. Ich meine, Herr Bludorf hat hier sehr interessant diese möglichen Szenarien geschildert. Ich würde eher ein bisschen weiter in die Zukunft natürlich gucken. Information spielt natürlich eine große Rolle. Wir könnten hier verschiedene Gebiete, die Lebensverlängerung wird auf die Menschen zukommen. Da gehe ich von aus, zumindest in den nächsten 50 Jahren. Es gibt also auch viel positive Aspekte, die möglicherweise auf uns zukommen. Man wird, denke ich, irgendwann von diesem sogenannten realistischen Materialismus sich abwenden müssen und einfach erkennen, das wird irgendwann auch wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren hoffe ich passieren, dass wir in einen ganz anderen Ausblick haben und da öffnen sich eben ganz, ganz neue Welten, die eben weggehen von dem reinen realistischen Materialismus, so dass man erkennt, dass die Welt mit ihren Facetten ganz andere Möglichkeiten bietet. Das heißt, ich möchte das Wort spirituell nicht gern benutzen, das klingt jetzt schon leider zu religiös, aber zumindest, dass man erkennt, dass das magische Zwischenhirn mit den großartigen Welten, die verborgen existieren, dass man die erkennen wird und mehr nutzen wird. Das heißt, ich glaube, von dieser sogenannten Enthumanisierung, die wir zurzeit haben, von dieser Oberflächlichkeit, der Spaßgesellschaft, die existiert, da wird irgendwann wird man die Nase hoffentlich voll haben, die Gesellschaft, und wieder die profunderen Aspekte unseres Seins erkennen. Aber in den nächsten 20 Jahren, muss ich leider Herrn Bluthoff zustimmen, sind diese Szenarien, die er jetzt geschildert hat, relativ realistisch. Aber längerfristig gesehen bin ich ganz sicher, dass ein Wertewandel kommen wird, dass die Menschheit sich auf andere Werte besinnen muss, dass wir möglicherweise diese Nationalismen, diese religiösen trennenden Schranken abbauen wird und dann eher so eine Art kosmisches Bewusstsein entwickelt wird mit dem Ausblick der Kommunikation mit anderen Intelligenzen im Weltall und dass man dann eben auch Umweltprobleme hier lösen wird. Das klingt sehr romantisch, was ich sage, aber es ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Ich möchte, dass die Menschheit überlebt und dass sie positiv überlebt. Aber in den nächsten 20 Jahren sehe ich einfach nur, dass die Nanotechnologie fortschreiten wird, dass man technologisch Fortschritte macht, immer kleiner, immer schneller. Der Informationsfluss wird durch Quantencomputern verbessert werden. Der EPR-Effekt, den Mo Zeilinger mit angefangen hat, wird in der Kommunikation eine große Rolle spielen. Man wird natürlich das Sonnensystem weiter erkunden. Man wird Terraforming auf dem Mars durchführen, dass möglicherweise Menschen auswandern eines Tages zum Mars. Diese ganzen Möglichkeiten sind da, aber nicht in den nächsten 20 Jahren. Da muss man schon ein bisschen längerfristig denken. Ich hoffe, dass die Menschen, dass ihnen bewusst wird, dass sie auf einem wertvollen, wunderbaren, wertvollen, herrlichen Ort im Sonnensystem leben könnten und leben. Man wird deswegen in der Umwelt einiges tun müssen, damit dieser herrliche blaue Planet, wenn man die von der Erde weggeht und den dann sieht aus der Ferne, was für ein großartiger Ort das ist, dass man ihn erhalten will und dass die Menschheit überleben will. Ich hoffe, dass die Menschheit darauf verzichtet, Tiere zu quälen, zu töten in der Zukunft, dass wir, wenn wir wollen, synthetisches Fleisch herstellen, wenn jemand Fleisch essen will, dass man nicht mehr Tiere tötet und Fleisch essen muss. Das heißt, in vielen Bereichen hoffe ich, dass eine Veränderung stattfindet. Das sind Hoffnungen, die ich habe. Aber wenn die Menschheit überleben sollte, dann wird sie eben diese Veränderung durchmachen. Und man wird natürlich die Fähigkeiten, die bei uns alle verborgen schlummern, paranormale Fähigkeiten, die wir in uns tragen, man wird die außerkörperlichen Reisen weiterentwickeln können, Klartraumphänomen, sodass die Menschen auch auf ihrer psychischen, auf ihrer Bewusstseinsebene ein größeres Potenzial erreichen. Neben den ganzen physiologischen und physikalischen und biochemischen und mikroelektronischen Fortschritten, die auf uns zukommen, das dreidimensionale Fernsehen, habe ich 1970 schon empfohlen, Löwe damals, die bei mir waren, die von mir wissen wollten, welche Möglichkeiten das dreidimensionale Fernsehen jetzt erst viele Jahre später entwickelt sich. Die Lebensverlängerung, die Menschen werden möglicherweise 200 oder 300 Jahre alt werden können. Ich hoffe, dass man Krankheiten erfolgreicher bekämpfen wird. Das ist also auf vielen Gebieten sehe ich Möglichkeiten. Aber in den nächsten 20 Jahren wird noch nicht so viel passieren. Das war es eigentlich schon, was ich hier beisteuern kann.
Ja, danke vielmals. Ich meine, in den nächsten 20 Jahren, wie sich auch in dieser Analyse, die im letzten Buch von Fosa Bluthoff zu lesen ist, wird wahrscheinlich sehr viel passieren, aber es wird ein ziemlich harter Weg. Aber dann, und da schließe ich mich, Herr von Butler, Ihrer Analyse an, ich glaube, dann ist das Fenster weit offen, wenn wir diese 20 Jahre überstehen, für sehr viel und sehr, also im Prinzip grenzenlos, so wie die Quantenwelt. Ich danke Ihnen allen dreien für dieses wirklich großartige Gespräch. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich mit jedem Einzelnen von Ihnen oder vielleicht wieder in dieser Runde, aber vielleicht, Herr von Butler, wir können, glaube ich, über so viele Dinge sprechen. Allein schon, wenn man sich Ihre Bücherliste ansieht, wird einem ja schwindelig. Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch in der Zukunft wieder Sendungen in dieser Richtung machen. Ich glaube, Themen gibt es genug. Ich bedanke mich bei Ihnen allen dreien für die Zeit. Wir sind ja doch fast 3 Stunden gesessen und die Zeit ist vergangen, wie im Flug, zumindest für mich. Ich hoffe es für Sie auch und wünsche Ihnen noch allen einen schönen Abend.
Dankeschön.
Ich bedanke mich auch. Es hat mir große Freude gemacht. Grüße Frau Grissard und Herrn Bludorf. Es war wirklich sehr schön, die Gesprächsrunde, und ich mache gerne jederzeit wieder mit. Und wünsche allen Hörern einen schönen Abend und freue mich, dass Sie ausgeharrt haben und zugehört haben. Also nochmal vielen Dank aus von meinem Standort hier.
Danke.
Ich bedanke mich auch und hier von Berlin viele Grüße nach München und nach Österreich.
Und an alle Hörer.
Und an alle Hörer.
Ja, danke Ihnen und freue mich schon auf das nächste Mal. Das nächste Mal Crop FM findet statt in bereits einer Woche. Und zwar am 19. November. Zu Gast ist Dr. Helmut Lammer. Es geht um Exoplaneten, also der Suche nach bewohnbaren Planeten in fernen Sonnensystemen. Und ja, es wird auch um Mars gehen, um Phobos etc. Dr. Helmut Lammer live zu Gast auf Crop FM am 19. November. Das heißt, es geht im Wochentakt weiter. Was mich sehr freut, ist natürlich auch viel zu tun, aber es macht großen Spaß. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Wir hören uns, wie gesagt, in einer Woche wieder. Bis dorthin. Macht es gut.